Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Play Pointless Folge, aber eigentlich passt es mehr zu meinem alten Der Pate von Althirt Podcast, weil es diesmal um Filme gehen wird. Wer den Celluloide Podcast kennt, also alle außer Toni, die machen öfters mal ein Roundup, da werden einfach in einer Reihe Filme vorgestellt, die jetzt nicht mal irgendwie zueinander passen oder so, einfach Filme, die in letzter Zeit gesehen wurden und die halt empfehlenswert sind. Und als Gast haben wir heute... Ja, okay.
Okay, dann soll ich mich jetzt vorstellen? Oder?
Ja.
Ja, also, hallo, ihr kennt mich wahrscheinlich nicht. Ich bin der Maximilian, auf Twitter bekannt als Rico mit einer Nein statt einem I. Man hat vielleicht mal was von mir gelesen. Ich schreibe für ein paar Spieleseiten, bin also eher eigentlich aus dem Bereich Videospiele, bin aber auch ein ziemlicher Filmfan und ja, freue mich heute hier dabei zu sein.
Ja, und Toni ist auch dabei.
Genau.
Den habt ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund gehört.
Und im Vordergrund. Ich bin Toni, wie immer hier und um Philipps wichtigste Frage des Lebens zu beantworten, Pferde schlafen tatsächlich im Liegen.
Ja, okay.
Das haben wir.
Das. Ja. Alle Hörer werden dich jetzt fragen, was das mit dem Podcast zu tun hat, aber okay.
Aber Pferde schlafen im Liegen, das ist wichtig.
Du musst noch... Ach, das sollten wir rauslassen.
Also ich finde es ziemlich wichtig zu sagen, dass Pferde im Liegen schlafen. Die Frage Pferd ist jetzt, wie haben Pferde Sex? Im Liegen oder im Stehen?
Mann!
Reiten die sich gegenseitig?
Hör jetzt auf, ich bin Moderator, du hältst jetzt die Schnüss.
Schnüss?
Oh Gott. Ja, wir stellen jetzt halt jeder insgesamt drei Filme vor. Also wir haben so auf drei geeinigt. Vielleicht wird es bei Toni einer weniger. Oder vielleicht auch drei weniger, wenn er jetzt nicht da ist. Und ich würde sagen, Maximilian fängt dann mal an.
Also
wenn du willst.
Ja, gerne. Also wie gesagt, ich komme halt eher aus dem Bereich Videospiele und da habe ich mir... letztens gab es bei Steam ein Angebot für den Film Indie Game The Movie und ja, das ist eine Dokumentation aus dem Jahre 2012, das begleitet drei Entwicklerstudios quasi, beziehungsweise ein Entwicklerstudio und zwei Einzelentwickler, und zwar das Team Meat, also Super Meat Boy, Phil Fish von mit Fez und den Jonathan Blow, der zu der Zeit allerdings keine Spiel in der Mache hatte, sondern eher als so eher im Allgemeinen drüber spricht. Das begleitet die halt im Laufe der Entwicklung der Spiele hin zu messen, was es für Probleme gab und ja, bei Team Meat ist zum Beispiel sehr bekannt, ja, dass es von Microsoft, dass die eine Crunch-Time einlegen mussten, weil Microsoft es bis zu einem bestimmten Punkt fertig haben wollte, damit es da besser beworben wird und diese Werbung dann einfach nicht kam und das Spiel sich eigentlich trotzdem super verkauft hat und auch sowas wird halt eingegangen und ja, es begleitet die Leute halt in der Zeit dieser Entwicklung und das Besondere an dem Film ist halt, dass er sich gar nicht auf die Spiele besonders bezieht. Also klar, sie werden kurz vorgestellt, es gibt immer mal wieder Spielebezüge auch zu anderen Spielen, aber es geht im Grunde mehr um die Leute, die hinter den Spielen stehen. Und das finde ich als jemand, der Spiele durchaus als Kunst ansieht, sehr interessant, was halt mit den Leuten ist, was die während der Entwicklung auch durchgemacht haben. Halt vor allem die Leute vom Team Meat, da kommen dann immer wieder die Geldproblematik, dass die wirklich Geldprobleme hatten, kommt immer wieder raus. Und obwohl ich die Geschichte vom Team Meat und auch von Phil Fish eigentlich schon vorher kannte, fand ich sehr interessant, wie sie es auch filmisch einfach gemacht haben. Das war wirklich eine Dokumentation, die sowas wie einen Spannungsbogen hatte und trotzdem sehr informativ war. Und ja, am Ende gab es dann noch einen DLC, der noch ein bisschen hinzugefügt hat. Da hat das Team von Indie Game The Movie die Entwickler nochmal besucht und dann haben sie halt nochmal so jeweils 5 bis 10-minütige Clips halt nochmal hinzugefügt, was einfach danach passiert ist, wie auch die Einflüsse des Films auf die Entwicklung waren. Zum Beispiel, es gab ja dann den großen Skandal, dass Phil Fish auf einem Event, wo der Film gezeigt wurde, gesagt hat, dass heutige japanische Spiele scheiße sind. Also er hat es freundlicher ausgedrückt. Das ist eigentlich, was er gesagt hat, war eigentlich eine Meinungsäußerung, wo man sich nicht drüber aufregen müsste. Es wurde dann im Internet sehr hoch gepusht.
Ja, aber es war auch nicht viel freundlicher.
Ja, er hat halt gesagt, the game sucks. Ja gut, ich meine, ob man mit ihm übereinstimmt oder nicht, er hat es auch hinterher erklärt, wurde dann auch von Jonathan Blow unterstützt. Aber was dann teilweise für, da wird auch drauf eingegangen, wie er das halt sieht, und was dann teilweise für Überschriften kamen auf Kotaku und so, von wegen Phil Fish crashes Japan oder sowas. Und dann dachte ich mir auch so, ja gut, er hat gesagt, er mag heutige japanische Videospiele nicht. Toll. Ich mag sie auch nicht. Ich meine, hallo? Es ist halt so. Es ist Geschmackssache. Und ja, ich finde auch, der Film geht da halt auch ein bisschen in die Tiefe. Also Phil Fish ist immer sehr als Arschloch in der Szene verschrien. Und ich finde eigentlich, dieser Film, auch wenn er da auch ein bisschen selbstdarstellerisch ist, zeigt im Grunde auch ein Stück weit einfach auch, wer dahinter steht. Also nicht nur diese Zitate, die man von ihm mitkriegt. Und ja, ich mag den Film ziemlich gerne. Also war durchaus eine gute Investition. Ich finde es schade, dass es den Film, oder zumindest meine ich, dass es den Film nicht auf Blu-ray oder so gibt. Und
ich habe ihn auf jeden Fall irgendwann mal in einem Laden gesehen. Aber interessanterweise nicht bei Filmen, sondern bei Spielen.
Ja, das ist diese Basement Collection, glaube ich.
Kannst du sagen, was meinst? Das ist, ja, kann sein.
Das gibt's auch bei, das sind Spiele von dem Team Meat Entwickler. Wie heißt das?
Achso, und dann wahrscheinlich Steam Code für den Film, oder?
Ja, das sind, also zumindest glaube ich, dass es dabei ist. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber würde Sinn ergeben, weil das dürfte nur eine DVD sein. Und bei Steam ist der Film halt HD.
Also, ich muss mal gucken, glaube, der war nicht in der Basement Collection. Ich glaube, da waren wirklich nur Team Meat-Spiele, aber ich
guck mal. Basement Collection.
Ach doch, doch, gibt's mit.
In der Retail-Version von der Basement Collection ist er dabei. In der normalen Basement Collection, wenn man sie auf Steam oder was weiß ich wo kauft, nicht.
Ja, stimmt. Stimmt, ist dabei.
Und ja. Also vor allem, wenn man halt ein bisschen den Bezug zu Spielen hat und es halt auch interessiert, wer halt hinter den Spielen steht. Also nicht nur die Spiele selber. Ich meine, Fast, Super Meat Boy, wie heißt das Spiel, was der schon auf dem
Blind Braid. Of
Braid, genau. Ja, Binding
of das sind,
ich finde, das, ja, okay. Das sind alles zwar coole Spiele und so, aber ich finde halt die Geschichte dahinter ist eigentlich nochmal deutlich interessanter.
Ja. Ich habe Indie Games The Movie noch nicht gesehen, weil, also ich will ihn auch noch gucken, aber ich muss jetzt sagen, also du hast ja mal gesagt, irgendwie gerade das von Team Meat ist halt interessant, was die so machen. Muss ich auch sagen, Team Meat sind die einzigen, die ich davon wirklich sympathisch finde. Also ich dagegen sehe Jonathan Blow und, ja gut, Jonathan Blow ist noch in Ordnung, aber Phil Fish finde ich schon sehr grenzwertig und ich habe sehr viele, also man hört viel Positives über den Film, aber man hört auch Negatives so in der Richtung, dass vieles sehr melodramatisch dargestellt werden soll und Phil Fish war ja, glaube ich, auch der so Sachen gesagt hat wie, er bringt sich um, wenn das Spiel nicht erfolgreich wird und solche Sachen. Irgendwie.
Nee, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er bringt sich um, wenn er das Spiel nicht fertig kriegt. Und,
okay, ist minimal besser.
Nee, das kann ich das ganz im Ernst, vielleicht ist es da auch nur eine Darstellungssache, aber wenn man mal so sieht, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist ein Selbstdarsteller, der das nur so sagt, oder er hat es wirklich so gedacht, weil er einfach aus künstlerischer Sicht einfach, dass das für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Und aus dem, was fest geworden ist und auch aus, wie er sein Projekt einfach behandelt hat, glaube ich, ist es einfach auch eine Mischung aus beiden. Also ich würde, ich finde Phil Fish, klar, er hat oftmals ist er was übers Ziel hinausgeschossen, auch in dem Film mit manchen seiner Aussagen, aber ich finde, dahinter steht auch einfach noch ein Mensch, den man immer so ein bisschen auf die Verzweiflung einfach anmerkt. Und
Ich finde halt, das macht das, was er sagt, nicht unbedingt besser. Und wie du auch gesagt hast, klar, vielleicht ist das, was er über die japanische Industrie gesagt hat, in gewissem Maßen hat er wahrscheinlich nicht so hart gemeint, wie er es gesagt hat, aber ich meine, das ist immer noch ein sehr, sehr großer Markt und das irgendwie so über einen Kamm zu scheren, während er mit seinem eigenen Fest irgendwie, gut, klar, er, also das ist ja teilweise auch optisch sehr an japanische Spiele angelehnt, natürlich an ältere, aber irgendwie so eine komplette japanische Industrie, wo einfach noch extrem viele Spiele irgendwie herkommen, so über einen Kamm zu scheren und irgendwie sagen, das sucks, das ist schon, aber gut, ich will jetzt möglichst nicht über Phil Fish natürlich diskutieren, weil es geht ja um den Film, aber ja, ich finde es schwierig, was ihn angeht. Ich bin jetzt eher einer von den Leuten, die ihn nicht so, naja.
Ja, man muss ihn ja nicht mögen. Ich finde trotzdem, halt auch ja, einfach Entwicklung, selbst wenn man die nicht mag, die Entwicklungen hinter Fest sind ja echt interessant. Hm. Und klar, ja, er ist schon auch ein bisschen weinerlich in dem Film.
Phil Fish ist doch auch derjenige, der in meinem Stehen programmiert, oder?
Nein, das war Jonathan Blow.
Ah, okay, so. Okay.
Ja. Aber zusätzlich übrigens zu dem Hauptfilm und halt dann den Erweiterungen, was danach passiert ist, dann gibt es zum Beispiel noch die Team-Meet-Mitglieder sprechen darüber, was sie halt für Erfahrungen im Internet danach gemacht haben mit der Rückmeldung und sowas. Und es ist halt, vor allem Team-Meet ist einfach so unfassbar ehrlich, das merkt man denen einfach an. Hm. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, die haben dann noch so, es sind immer so 5-minütige Clips mit anderen Indie-Entwicklern noch. Unter anderem auch dem Menschen, der die Grafik von Braid gemacht hat oder halt dem Typen, der hinter Cannabalt steht und sowas. Und das sind halt immer so Sachen, so wirklich sehr hochwertig produzierte 5-Minuten-Dinge. Die findet man so einfach nicht auf YouTube oder so. Das ist, man merkt halt, da steht was Professionelles hinter. Das ist für einen, ich sag mal, für einen Hobby, der das per Hobby macht oder halt nur per YouTube, wo es ja viel so in der Richtung gibt, einfach nicht möglich, das in dieser hohen Qualität einfach zu machen. Und ja. Auch das wieder sehr interessant. Also ich kann eigentlich nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe, glaube ich, im Steam Sale halt 3 € für die Special Edition halt mit dem DLC dann bezahlt und es gibt es halt in der Basement Collection, wenn man es unbedingt mit den Spielen haben will, für, ich glaube, 15 € halt im Einzelhandel oder auch bei Amazon. Ich denke mir, der macht, also wenn man ein bisschen Interesse für die Leute hat, die auch hinter den Spielen stehen, die Spiele vielleicht wirklich als Kunst sehen und auch sich interessieren, wer sind die Künstler, ist das durchaus einfach die Investition wert.
Ich wünschte, es würde eine Fortsetzung davon geben. Es gibt irgendwie, also der ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu. Ja,
Free-to-Play meinst du jetzt wahrscheinlich.
Nee, das ist ja, das geht ja in eine komplett andere Richtung. Aber den haben wir heute auch noch dabei, oder? Indie Game The Movie ist ja, also wie gesagt, Indie-Entwickler begleitet, aber da gibt es jetzt halt schon wieder viel mehr interessante Entwickler, die ich dann gern mal sehen würde hinter den Kulissen sozusagen. Also wenn das einfach irgendwie so ein fortlaufendes Projekt sozusagen wäre. Im zweiten Teil werden dann wieder 3 andere vorgestellt und so weiter und dann im dritten Film irgendwann nochmal 3 andere und so weiter. Das fände ich dann ziemlich interessant, wenn man halt nicht bei diesen 3 bleiben würde und sozusagen sagt, okay, die 3 repräsentieren jetzt, wie Indie-Games entwickelt werden, weil da gibt es ja doch eine ziemlich weite Bandbreite, was das angeht.
Natürlich. Also mich würde es nicht wundern, wenn es dann in ein paar Jahren nochmal was gibt, aber so in der Form sowas jetzt direkt nochmal zu machen, es ist halt auch die Frage, du hattest halt jetzt mit, vor allem mit Team Meat auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Entwicklung, dann für Fisch, ob man ihn mag oder nicht, auch das ist halt nicht das, wie es normalerweise läuft. Ja. Wenn du jetzt einmal 3 Entwickler hast, die sagen, wir haben hier ein Projekt und das ziehen wir jetzt durch, es ist halt langweilig. Also ich habe da selber mal einen ziemlich tiefen Einblick hinter die Kulissen des Indie-Entwicklers Bumblebee, kennt man wahrscheinlich nicht. Ghost Control Inc. kommt jetzt bald auf Steam, das ist ihr erstes Spiel, die arbeiten jetzt vor allem von Days of Dawn. Und ich sag mal so, darüber einen Film würde ich mir nicht anschauen, weil es ist einfach, klar, es gab da und hier und da mal brenzlige Situationen, aber es war halt nichts, wo man sagt, das ist jetzt wirklich interessant, es sind halt so Sachen, die können einfach passieren. Hm. Und die wurden dann auch sehr recht konventionell gelöst. Also und da besteht halt immer die Gefahr. Also ich glaube, ein zweiter Indie-Game, The Movie, jetzt innerhalb der nächsten paar Jahre sowieso nicht. Und wenn, dann wird es schon schwer, wieder halt wirklich so 3 außergewöhnliche Leute zu finden dann.
Vielleicht wäre es interessant, nochmal die gleichen zu sehen, wie die sich weiterentwickelt haben, aber.
Ja, na gut, wird jetzt bei Phil Fish nicht besonders viel hervorbringen, weil der hat aufgehört, aber ich weiß nicht, so Leute wie Jasper Byrne zum Beispiel, der macht ziemlich interessante Spiele und so, also bloß weil die jetzt festgelegt haben, okay, das wird ein Film, also man könnte ja genauso gut auch eine Doku-Reihe sozusagen draus machen, das ist ja jetzt, also ich weiß nicht, die schaffen es auch jeden Tag für Galileo irgendwelchen Mist rauszukramen und es gibt immer noch Leute, die sich angucken, wie dann Käse in den Alpen hergestellt wird. Deswegen, das muss ja nicht unbedingt jedes Mal...
Oder meine Oma über irgendwelche Bäume.
Okay. Genau. Also ich denke schon, dass man da Sachen finden kann, die jetzt nicht unbedingt ins Extreme neigen. Ich glaube, so die Entwicklung eines Spiels ist trotzdem, also hat immer irgendwie was Interessantes zu bieten. Und klar, man müsste sich dann schon die Interessanteren raussuchen. Aber es gibt ja zum Beispiel doch einige Entwickler, die eben inzwischen schon ihr drittes oder viertes Spiel raus haben. Und da, die haben dann sicher viel zu erzählen, auch wie sich das geändert hat. Aber ja, wie gesagt, oder einfach irgendwie ein Projekt in die Richtung würde ich schon gerne wiedersehen.
Ja, also wie gesagt, also kann auch passen, aber du solltest erstmal den ersten Teil anschauen, und sagst du willst den zweiten Teil. Also.
Ich will ja andere Entwickler dran haben, das ist mein Problem.
Es gibt ja auch mehr, es gibt ja auch eine Dokumentation über Mojang, die ist sogar kostenlos, findet man auch auf YouTube, also offiziell kostenlos. Die habe ich mir noch nicht angeschaut, aber auch das werde ich mir irgendwann zu Gemüte führen, weil mich halt interessiert. Ich meine, Minecraft ist für mich irgendwann ein bisschen uninteressant geworden, aber mich interessiert halt die Entwicklung dahinter. Ja. Und ja, sollen wir denn direkt mit Free-to-Play weitermachen, oder?
Am besten wir gehen immer Reihe rum, oder?
Ja, ich würde sagen, Toni stellt jetzt seinen nächsten Film vor, also seinen ersten.
Ja, womit soll ich denn anfangen? Fange ich an mit Spider-Man direkt, weil das ist noch der neueste Film, der läuft, glaube ich, also ja klar, läuft aktuell noch im Kino. Also The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. Vielleicht ein bisschen was zur Vorgeschichte, also ich mochte die erste Trilogie sehr gerne, die Sam Raimi, genau. Und sogar auch den dritten Teil, der irgendwie mal so ein bisschen abgestraft wird.
Den mag ich überhaupt
nicht. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum da so dieser Kritikabfall. Also ich verstehe schon, dass einige Punkte so einigen weniger gefallen haben, dass eben bestimmte Bösewichte relativ wenig Platz in dem Film bekommen haben. Aber ich finde, dass dieser, also ich verstehe halt nicht, warum viele so einen krassen Sprung zwischen den Filmen sehen, die meiner Meinung nach relativ einheitlich sind, so was das angeht.
Ich erinnere mich ehrlich gesagt kaum noch dran. Ich weiß nur noch, dass ich den zweiten am besten fand. Und den dritten mochte ich gar nicht mehr, weil da irgendwie so viele verschiedene. Das war doch das, wo dann dieses Sandviech und noch der eine schwarze Spider-Man und noch alles andere dazu kam. Ja. Das hat mich irgendwann genervt.
Also ich fand den dritten Teil fand ich jetzt nicht besonders viel schlechter. Also ja, es gab viel Kritik. Es gibt viel, was man an dem Film kritisieren kann, aber ich kann auch absolut nicht verstehen, wo dieser Hass auf den Film herkommt.
Ja.
Also er war spannend, klar, er hatte zu viele Bösewichte. Ja. Es war ein bisschen zu viel und ein bisschen zu schnelle Entwicklung teilweise, aber hallo, ich sehe das auch ein Stück weit als Popcorn-Kino. Waren
ja,
die ersten beiden Filme auch und dann denke ich mir so, dann sind so Kleinigkeiten. Klar, es verhindert, dass der Film super ist, aber diesen Abfuck, den dann auch die Presse darüber hatte, konnte ich nie nachvollziehen.
Ja, geht mir genauso. Und haltet euch fest, wahrscheinlich der dritte The Amazing Spider-Man wird dann vielleicht sogar 8 Bösewichte haben. Also.
Ja, ich habe es schon gehört, da freue ich mich ganz besonders. So auf den zweiten werde ich schon nicht sehen.
Ich habe die alte Trilogie ganz gerne geguckt. Ich habe ja bestimmt auch schon an mehreren Stellen gesagt, dass ich nicht der allergrößte Superhelden-Fan bin. Also irgendwann war mir das auch mit den ganzen Filmen zu viel, diese ganze Welle an nicht enden wollenden Superhelden, die aus jeder Ecke geholt werden. Aber Spider-Man mochte ich schon immer, also schon als Cartoonserie damals und dann auch als Filmreihe. Und dementsprechend war man natürlich skeptisch, als dann The Amazing Spider-Man so kurz nach der alten Trilogie kam. Also wirklich nur, wann? 3, 4 Jahre? Nachdem der dritte, weiß ich nicht, wenn überhaupt so viel, also echt.
Nein, ich glaube, der dritte kam 2007 oder so, ich bin mir nicht sicher.
Ja. Also The Amazing Spider-Man war 2012, Spider-Man 3 war 2007, also 5.
Ja, okay, 5 Jahre.
Ja, okay.
Aber das ist auf jeden Fall nicht die Zeit, in der man irgendwie einen Reboot macht, unbedingt im Filmbereich. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob das irgendwie bei anderen Reihen mal passiert ist.
Scheint es ist ja nicht das Gleiche, es ist ja Amazing Spider-Man und nicht Spider-Man. Das ist ja was ganz anderes.
Das Problem ist halt, dass die trotzdem immer wieder anfangen müssen, die Vorgeschichte zu erzählen.
Fand ich da cool erzählt.
Bei James Bond passiert es natürlich ständig. Also es war nicht direkt ein Reboot, aber da wird natürlich ständig der Schauspieler ausgewechselt und in eine neue Richtung gegangen. Also und auch sehr dicht hintereinander. Also damit kann man es vielleicht so ein bisschen vergleichen. Und selbst bei den Batman-Filmen, also die liegen jetzt auch nicht so weit auseinander. die.
Ja, aber da gab es echt schlechte Sachen. Also da war es schon okay, dann wieder was Neues zu machen.
Ja, das waren dann im Grunde zwei Malereien, nämlich einmal die von, die mit Tim Burton, glaube ich, angefangen hat und dann mit Batman Robin aufgehört hat und dann jetzt die Nolan.
Welche waren jetzt diese komischen LSD-Filme da, die so komplett scheiße waren, voll aufgedreht? Von wem waren die nochmal?
Was, LSD? Batman und Robin.
Ich weiß nicht genau, also ja, das ging gar nicht, das war.
Aber zurück zu Spider-Man. Also, wie gesagt, ich mochte die alte Trilogie. Wir haben dann erst kurz vor dem zweiten Film jetzt den Amazing Spider-Man 1 noch nachgeholt, weil im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Und ich fand ihn nicht so toll. Also, ich fand den ersten Amazing Spider-Man jetzt nicht so super. Ich meine, klar, der hat irgendwie alles Unterhaltsame, aber ich fand so die ganze Vorgeschichte war für mich...
War irgendwie ernst.
Würde ich... Weiß ich nicht, ob ernster. Würde ich nicht direkt sagen. Es war sogar, ich weiß nicht, der macht sogar öfter mal noch irgendwie Sprüche zwischendurch und so.
Ja, sowas gab es schon, aber es war insgesamt schon ernster,
also, fand ich schon. Ich weiß nicht. Ich fand ich nicht unbedingt. Mich hat ein bisschen gestört, dass sehr viel auf Sci-Fi, also nicht direkt Sci-Fi, weil der Großteil irgendwie, das spielt ja eigentlich in New York und New York befindet sich eigentlich in der Gegenwart, aber dann gibt es halt dieses eine große Gebäude in der Mitte, wo alles Sci-Fi drin ist und Minority Report, Sci-Fi, Bildschirme, was weiß ich nicht alles. Und davon war ich selbst noch nie so ein großer Fan, wenn irgendwie, also ich finde es immer, das sieht man ja auch an den verschiedenen Spider-Man selbst, es gibt ja immer so diesen Streit zwischen dem Spider-Man, der halt Spinnenweben direkt aus seinem Arm schießen kann und dem Spider-Man, der sich halt kleine Maschinen bastelt und die in seinen Anzug baut sozusagen, das ist ja The Amazing Spider-Man. Und ich glaube so, die viele Hardcore-Fans mögen das lieber, ich zum Beispiel nicht. Also ich glaube dann lieber, dass der von der Spinne gebissen wurde und Superfähigkeiten hat, als dass der irgendwie so eine kleine Maschine erfindet, mit der er sich dann, also der er auch so sehr vertraut, dass er sich damit durch die Stadt schwingt.
Okay, stimmt, ja.
Weil technische Probleme, sowas gibt's ja nicht, oder dass mal die Batterie alle geht, sowas hat man ja dann nicht gehört. Und deswegen, ja. Deswegen gefällt mir einfach insgesamt die alte Variante besser. Und der erste Film, also The Amazing Spider-Man 1, hatte dann noch so ein paar CGI-Effekte, die nicht so richtig gut aussahen, finde ich. Und
das stimmt, okay. Aber Emma Stone ist wesentlich besser als diese andere nervige, von der ich gar keine Filme gucke, weil ich die so hasse. Was war das? Gwyneth Paltrow oder so? Nee. Ekelhaft, doch.
Kirsten Dunst. Weiß nicht.
Ja, auch ekelhaft. Ich hasse die. Ich hasse auch Gwyneth Paltrow, weil ich weiß gar nicht, wo die mitgespielt hat. Egal.
Einfach mal ein bisschen Hass reingeworfen.
Ja, muss auch sein.
Ja, würde ich auch sagen. Und ja, wie gesagt, also ersten Film hat mich noch nicht ganz überzeugt, war mir auch ein bisschen zu lange und so weiter, weil, also natürlich nicht schlecht, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Auch die ganze Vorgeschichte war mir noch zu lang gestreckt und so viele Sachen, die einfach keinen Sinn gemacht haben. Und der zweite Film hat mir aber wesentlich besser gefallen. Den haben wir jetzt im Kino geguckt, 3D drum und dran und ja, den fand ich rundum einfach besser. Also der Bösewicht ist diesmal, so viel kann man glaube ich sagen, Jamie Foxx, der dann in diesen Elektro verwandelt wird, was auch erst eine Weile dauert im Film, bis das dann wirklich wieder passiert, diese Verwandlung. Das ist irgendwie auch so ein typisches Spider-Man-Ding eigentlich. Außer
ja, stimmt, das dauert immer ein bisschen. Die sind dann nie direkt so.
Vielleicht hat das auch viele am dritten gestört, ja, dass da sofort.
Beim dritten ist es aber so, man könnte theoretisch sagen, der Hauptbösewicht im dritten entwickelt sich die ganzen Filme über zu dem, was er wird.
Ja, passiert eigentlich
schon. Ja, also, ja. Du weißt, was ich meine. Also, das ist ja, eigentlich kann man das ja, also, der grüne Kobold war, glaube ich, da wieder die Hauptperson, ne, der Hauptböse.
Ja.
Also, ja, und der entwickelt sich ja über die Filme.
Ja. Genau, den gibt's, also wie heißt denn der ältere Osborn? Habe ich schon wieder vergessen.
Keiner.
Der spielt keine so besonders große Rolle, aber sein Sohn Harry Osborn natürlich schon, der in den Geschichten immer der beste Freund von Peter Parker ist. Hier sehr, sehr anders dargestellt. Als scheinbar erstmal kleiner, versnobter Junge irgendwie, der sich dann, ja, der dann wahrscheinlich doch nicht ganz so ist wie, also ich finde insgesamt einfach, die Rolle hat auch ein bisschen wenig Platz bekommen. Da war irgendwie so, weiß ich nicht, so ein, zwei Szenen nur wirklich mit Peter Parker übrigens. Vielleicht sollte man die Schauspieler auch nochmal erwähnen. Emma Stone hat es ja schon gesagt, als Gwen Stacy und Andrew Garfield als Peter Parker. ja, ich weiß nicht, der Film...
Passt auch gar nicht. Erstens, ist Spider-Man doch eigentlich, wurde er nicht irgendwie immer gemobbt und so? Warum nehmt ihr so einen Schönling? Und zweitens auch viel zu alt für die Rolle. Ich muss mich halt wieder kurz aufregen.
Tobey Maguire war noch älter, als er das gemacht hat.
Ja, aber der sieht trotzdem viel jünger aus.
Ich finde, Andrew Garfield sieht jünger aus. Viel jünger.
Ja, aber zu alt für die Rolle trotzdem.
Das finde ich eigentlich nicht. Und er ist jetzt auch gar nicht irgendwie so der, also unbedingt der klassische Schönling, weil er wird schon sehr im ersten Film als Loser dargestellt und irgendwie ein bisschen komischer Nerd. Also ich konnte das schon ganz gut abkaufen. Ich weiß, dass diese Aussage existiert irgendwie, dass er zu gut aussieht für die Rolle, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen absurd. Also der ursprüngliche Spider-Man ist ja auch kein hässlicher Klumpmann mit, keine Ahnung.
Aber der wurde doch gemobbt, dachte ich.
Ja, wird ja auch gemobbt.
Ja, aber dann können die ihn nicht so hässlich machen. Das ist oberflächlich, aber ja, keine Ahnung, irgendwie passt das nicht.
Also ich finde, der zweite Film war einfach wesentlich runder und da sind mir auch keine komischen Effekte mehr aufgefallen und irgendwie die Handlung ist einfach spannender geblieben. Es gab wieder so Punkte, wo ich dachte irgendwie, müsste der Film nicht langsam mal vorbei sein, und dann ging es immer weiter und weiter und da noch irgendwie ein Epilog hinten ran und so, aber das war schon immer auf eine Art gemacht, wie ich es gern auch gesehen hätte. Also an der Stelle, wo ich mir jetzt gedacht habe, okay, hier will ich jetzt gerne noch eine Brücke zum dritten Teil oder so, kann ich jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber
ja.
Das passt und weiß ja nicht, die Kampfsequenzen und sowas sind alle auch einfach besser umgesetzt.
Was, und die Effekte, haben die sich jetzt irgendwie,
ja, es sind halt,
also verbessert?
Durch den Gegner bedingt, Elektro ist natürlich dann viele Elektro-Effekte und die sind auch
gut gemacht. Ja, klar, aber sieht es gut aus, weil du meinst, im ersten Teil gab es ein paar.
Ja, wie gesagt, es gibt keine CGI-Monster diesmal, also Elektro gibt es zwar schon, wo man dann noch so annähernd
Jamie Foxx dann erkennt,
aber sonst gibt es da nichts, was irgendwie komisch aussehen würde. Also ich erinnere mich an nichts mehr und auch einfach so, ich finde, im ersten Teil hat man auch etwas relativ wenig dafür, dass Spider-Man gesehen, dass er irgendwie ja durch die Stadt schwingt und was weiß ich, sein Ding macht, was ja eigentlich sehr klassisch für Spider-Man ist. Und da, auch davon hatte man im zweiten Teil einfach mehr, weil man die Figur eben nicht mehr so einführen musste. Und das war angenehm zu sehen. Also das war schon irgendwie eine große Überraschung für mich, dass mir der zweite Teil so viel besser gefallen hat als der erste. Weil das war wirklich ein toller Actionfilm und da hat irgendwie alles einfach gepasst. Also habe ich eigentlich nicht wirklich was zu beanstanden. Sehr gut. Ich meine, klar, irgendwie das ganze Sci-Fi-Zeug und sowas war wieder dran, aber so langsam hat man sich daran ja auch gewöhnt. Ja.
Okay.
Also von mir eine Empfehlung. Den kann man auf jeden Fall gucken.
Gut, dann bin ich jetzt mit meinem Film dran und mir ist gerade was eingefallen, weil ich habe eigentlich nur unbekannte Filme und jetzt mir noch einer eingefallen, der letztens dann auf Blu-ray und DVD rausgekommen ist und der ist etwas bekannter und wenn ihr wollt, kann ich Captain Phillips statt einem unbekannten Film nehmen. Der ist halt jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber...
Der sagt mir zwar auch nichts, aber... Achso, der mit...
Doch, den hast du sogar mal angesprochen.
Ja, stimmt.
Also, ihr dürft entscheiden.
Ja, steckt Philipp im Namen. Ich weiß schon, warum du den dran nehmen möchtest. Also. Nein, erzähl.
Oh, warum ich den dran nehmen möchte.
Ach, schön Gott.
Wortwahl. Aber das war mit Absicht so gewählt von dir, Fetten. Du wolltest wieder so etwas einwerfen.
Ich glaube, du bildest dir das ein. Ich glaube, du möchtest gerne Andrew Garfield dran nehmen.
Oh Gott. Ja, gut, dann, bevor wir das Thema weiter vertiefen, kommen wir dann zu Captain Phillips. Ja,
vertiefen.
Oh Gott. Scheiße.
Wer auch immer schneidet, ihr habt zu tun.
Gut, dass Philipp schneidet. Und da ist auch das Clean-Rating übrigens weg mit deinem Scheiße, Philipp. Darfst du alles rausbringen.
Ja, das lag nicht am Vertiefen oder sonst irgendwelchen Sachen. Captain Phillips ist letztes Jahr rausgekommen. Oder dieses? Letztes Jahr lief er im Kino, ne?
Ja.
Mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Das ist eigentlich so auch der einzige wirklich bekannte Schauspieler, obwohl Barkhart Abdi, oder wie er ausgesprochen wird, war dann, glaube ich, auch für den Oscar nominiert. Keine Ahnung, ob er einen bekommen hat, ehrlich gesagt. Der spielt halt den Antagonisten, wie man es so schön sagt. Und dann komme ich erstmal zur Story, bevor ich irgendwie schon sage, wer wen spielt. Es geht halt um so ein Frachtschiff, sagt man das so, die fahren so Container rum und werden halt von Piraten überfallen. moderne Piraten, sei dazu gesagt. Also das spielt in unserer Zeit nicht das Containerschiff.
Ich komme als Piratenschiff mit schwarzer Flagge.
Genau. Oh,
oh, oh. Ja,
und dann kommt Johnny Depp und.
Genau. So ist es. Es basiert auch auf wahren Begebenheiten, fällt mir gerade ein.
Gibt uns alle eure Fernseher.
Also es basiert auf wahren Begebenheiten und das stimmt diesmal wirklich nicht so, ne? Basiert auf wahren Begebenheiten und alles erfunden. Die werden dann eben überfallen und es geht dann so darum, wie Captain Phillips, gespielt von Tom Hanks, sich dann mit den Piraten auseinandersetzt und versucht, dass so, also das halt so ein bestmögliches Ende findet, das Ganze. Der Film wurde ja eigentlich, der hat kaum schlechte Bewertungen bekommen, denn wenn nur welche, dass irgendwie die Guten zu gut dargestellt worden sind und die Bösen zu böse und irgendwie ein bisschen klischeemäßig. Aber ich finde eigentlich, dass...
Wie bitte? Mit Holzbein und Hakenhänden?
Nee, eher... Also, weil das sind halt... Schwarz-Weiß passt hier ganz gut, fällt mir gerade ein, weil die Bösen sind alle schwarz und die Guten, bis auf einer, glaube ich, alle weiß und dann kann man irgendwie, keine Ahnung, dann wurde gesagt, das sei auch ein bisschen rassistisch, aber ich meine, es war halt so, es waren halt auch Schwarz, die das Schiff überfallen haben, deswegen. Eigentlich finde ich, wurde es ganz gut gemacht, weil es fängt auch erstmal mit den Piraten an und es wird halt dargestellt, dass sie auch wirklich in Not sind und deswegen kann man das auch ganz gut nachvollziehen, auch wenn man das dann nicht unbedingt alles so machen würde wie die. Und der Film, es passiert nicht mal so unglaublich viel. Relativ der größte Teil, ich glaube 1,5 Stunden oder so, findet einfach in einem kleinen Rettungsboot statt. Das sieht man auch schon im Trailer. Hm. Und es ist einfach ziemlich spannend, weil dann so gezeigt wird, wie Captain Phillips mit den anderen umgeht und er versucht halt, da lebendig rauszukommen und irgendwie, ja, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man mit irgendwelchen Leuten was zu tun hat, mit denen man lieber nichts zu tun will. Und
das, oh ja, das kenne halt ich sehr gut. Und ich podcaste trotzdem noch mit ihm.
Dieser Podcast.
Und nein, auf jeden Fall ist eben diese ganze, die ganze Zeit diese Situation, dass er trotzdem halt so nett wie möglich mit denen umgehen muss, weil sie halt dann mit Maschinengewehren stehen, die ihn die ganze Zeit bedrohen und ich hatte am Anfang so die Befürchtung, dass ein bisschen langweilig wird, weil der hat auch Überlänge, der dauert irgendwie 130 Minuten oder so, aber ist auf jeden Fall ziemlich spannend und ja, den kann man empfehlen, auch gut gespielt. Und zu Recht dann die Oscar-Nominierung, falls es denn stimmt.
Ich weiß auch gar nicht, ob Tom Hanks überhaupt unfreundlich sein kann.
Nee, ist er nicht. Also.
Siehst du? Der kann das nicht.
Nee. Warum sagst du das dann?
Deswegen muss er halt einen guten Captain spielen, weil er keine Bösen spielen kann.
Ja. Und er ist auch nicht schwarz, deswegen kann er gar nicht die Piraten spielen.
Das meinte ich nicht. Ich meinte nur, weil du gesagt hast, dass er ziemlich nett zu den Piraten immer ist. Und ich glaube, das ist einfach die Tom Hanks-Art, mit Menschen
umzugehen. Nein, ich meine nicht mal nett. Ich meine, er muss halt so die ganze Zeit gucken, wie er sich ausfühlt und so. Und das ist halt irgendwie, deswegen meine ich das ja auch, man kennt das, wenn man irgendwie sich die ganze Zeit darauf achten muss, kein einziges falsches Wort zu sagen, weil, na gut, man wird jetzt nicht,
weil der Podcast schon zensiert wird.
In der Situation davor, dass man im echten Leben, dass man sonst irgendwie von irgendwelchen Piraten erschossen wird, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und also auf jeden Fall ein guter, spannender Film.
Okay.
Ja, das wäre es eigentlich. Und ich würde sagen, dann ist Maximilian jetzt auch wieder dran.
Ja, weil es so schön ist mit den Filmen zu Videospielen, geht es weiter mit Free to Play. Das ist, der Film ist von Valve selbst, also auch bei Steam erhältlich, allerdings auch bei YouTube, weil das Schöne ist, er ist vollkommen kostenlos. Und es dreht sich halt um Dota-Spieler, die in verschiedenen Teams spielen und auf der Gamescom 2011 gab es ja das große Turnier mit insgesamt 1 Million Euro Preis, oder Dollar, genau, mhm. Preisgeld. Und ja, wo halt bei Indie Game The Movie beleuchtet wurde, wer hinter den Spielen steckt, ist da halt recht einfach quasi ein Porträt von 3 E-Sportlern. In dem Fall Dota. Und aber wenn man jetzt bedenkt, mit dem ganzen Hype um League of Legends und ähnliches, also es kommen jetzt ganz viele MOBAs, viele wollen halt auch in diesen E-Sport, in diese E-Sport-Nische, sag ich mal, rein. Beziehungsweise das ist auch was Schönes, was der Film zeigt. Es ist, hier ist E-Sport ja eher so, naja, Nische. In Korea war das, glaube ich, ja. Wo
da verdient haben man Geld damit.
Verdient man Geld damit und da haben bei der Fußballmannschaft vor irgendeinem wichtigen Spiel, das wird da auch erzählt, ist die E-Sport-Mannschaft reingekommen. Ja. Wo normalerweise was andersrum ist, weil die Fußballspieler halt ihre Helden sehen wollten. Und das fand ich schon krass. Und es ist halt auch so einfach so ein Blickpunkt, den man so als, ich sag mal, normaler Spieler auf E-Sport einfach nicht hat. Also
ja, die Geschichten. Das ist echt gut, weil die Teams da halt auch wirklich berühmt sind. Jetzt gar nicht mal so die einzelnen Personen, das ist da eher so, sehr, also ist jetzt nicht wie hier, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Sportarten, wo dann auch die einzelnen Sportler verehrt werden, sondern da sind es halt dann echt die Teams, die dann irgendwie auch in ihren weiß ich nicht, Fanbussen und sowas vorgefahren kommen und so zu den E-Sport-Events, das ist schon ziemlich cool.
Ja, ich meine, ich persönlich kann damit nicht viel anfangen, um ehrlich zu sein. Ich finde es etwas übertrieben, aber gut.
Ich auch nicht.
Ich finde es sehr interessant und es geht halt aber halt da wirklich speziell auf drei E-Sportler ein, um deren Geschichten und so weiter. Ja, es sind wieder drei sehr spezielle Beispiele, also aus sehr verschiedenen. Ich weiß gar nicht, die kommen aus Ländern. Ich glaube, einer kommt aus Singapur, einer kommt irgendwo aus irgendeinem Staat aus Osteuropa. Ich kann es nicht mehr genau sagen, welcher. Und einer, glaube ich, aus Amerika. Und das finde ich sehr interessant, wie die halt, wie auch die Familie damit umgeht und so weiter und so fort. Und ja. Also er ist nicht lang, 75 Minuten laut IMDb. Ich meine, das müsste eigentlich ohne Abspann sein. Ich meine, er wäre ein bisschen länger, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Man findet ihn auf YouTube, man findet ihn auf Steam in HD. Wenn man ein bisschen was für E-Sport übrig hat oder für MOBA. Also ich finde es ganz cool gemacht. Also es ist... MOBA oder so wird jetzt nicht wirklich erklärt, also man sollte vielleicht schon wissen, was League of Legends, was ist Dota, aber ich sag mal so, wer so eine Dokumentation anschaut, weiß das im Normalfall auch. Ja. Es gibt ein paar nette Animationen um Dota so rum, aber es bezieht sich halt, Spielausschnitte sind immer nur ganz kurz, also es werden noch Matches, also es wird dieser Turnierverlauf auch verfolgt, aber es sind immer nur kleine Ausschnitte aus den Matches. Es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich was nachvollziehen kann. Und es wird halt auch ein bisschen auf die Faszination eingegangen, was jetzt das Faszinierende an diesen Spielen ist. Und man muss dazu sagen, klar, Dota 2 ist jetzt nicht, vor allem in der breiten Masse jetzt nicht das Spiel, was bevorzugt wird, das ist ganz eine League of Legends, aber man kann es halt perfekt drüber transportieren, weil League of Legends, die Turniere sehen nicht großartig anders aus. Hm. Vielleicht mit ein bisschen weniger Preisgeld, aber das war auch extrem. Und ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen, einfach mal, wenn man auch nur ein bisschen Interesse hat. Ich meine, wirklich, wie gesagt, er kostet nichts. Also selbst wenn man ihn bei Steam runterlädt, was verschwendet man? Vielleicht 2 Stunden Internetzeit, wenn man eine langsame Internetleitung hat und dann nochmal eine Stunde Zeit zum Schauen. Also hört man nebenbei, während man runterlädt den Podcast und war es das wieder und kann dann schauen. Also gibt von mir durchaus eine Empfehlung in die Richtung. Das Einzige, was ich schade finde, was man vielleicht, wenn man ihn bei Steam schaut, es gibt ja Trading Cards und so, und ich nehme die eigentlich immer ganz gerne, um die zu verkaufen, um mir dann kleinere Spiele mal einfach so zu finanzieren. Und bei diesem Spiel, bei diesem Film, da gibt es zwar Trading Cards, aber die kriegt man nur, wenn man irgendwie einen Skin für Dota 2 noch mitkauft, und das finde ich nicht so geil.
Ja.
Aber das sagt ja nichts gegen den Film an sich, ich wollte es nur erwähnen. Ja,
ich finde den Titel ein bisschen irre für ein Free-to-Play, also das passt eigentlich nicht wirklich auf das Thema, weil dann erwarte ich eigentlich einen Film irgendwie zum Thema Free-to-Play in dem Sinne, und das ging mir irgendwie schon beim ersten Mal so, als ich den dann gesehen habe, beziehungsweise erstmal dachte ich wieder, es war irgendwie ein Spiel, als ich den bei den bald erscheinen Spielen-Liste da gesehen habe bei Steam. Und dann war ich aber überrascht, dass da eben um das ganze E-Sport-Thema geht, was mich jetzt persönlich nicht so interessiert, weil ich eben kein so großer MOBA-Fan bin, aber zumindest der Titel hätte schon, weil...
Ja, definitiv. Ich meine, klar, Dota 2 ist Free-to-Play, League of Legends ist Free-to-Play, damit hat man im Grunde schon die zwei größten MOBAs abgehakt, aber der Titel ist... Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, um ehrlich zu sein.
Ja, vor allem, weil man eher auch irgendwie gerade die Leute halt kriegen will, die auf sowas stehen. Ich meine, gut, das Valve, das jetzt natürlich nicht League of Legends oder so genannt hätte, ist ja klar,
Weil, es geht ja auch um Dota 2.
Ja, eben. Ja, genau, die sind ja nun mal die hinter Dota 2 dann in dem Sinn. Oder das ist ja deren Konkurrenzprodukt, könnte man sagen. Deswegen, ja, das finde ich als einziges ein bisschen irreführend. Aber ja, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, den irgendwie mit Indie Games The Movie zu vergleichen, jetzt was allein den Unterhaltungswert angeht. Wahrscheinlich nicht, weil das Thema ja sehr unterschiedlich ist. Aber
wie gesagt, ich würde es insofern vergleichen. Also das, was Indie Game The Movie für die Entwickler das der Indie-Spiele ist, also das halt quasi Porträts der Entwickler, ist es halt ist Free-to-Play-Porträts der E-Sport-Spieler. Hm. Also es geht schon, ich sag mal so, es geht in verschiedenen Themen, in zwei verschiedenen Themenbereichen geht es in diesen Themenbereichen in eine ähnliche Richtung.
Ja.
Aber wer Indie Game The Movie jetzt toll findet, findet nicht automatisch Free-to-Play auch toll und nicht andersrum. Ich dachte am Anfang, da stehen die gleichen Leute hinter, ist auch nicht so. Also. Und das aber das Schöne in Free-to-Play ist, man sieht sehr viele Ausschnitte aus Köln. Okay. Also der Film fängt an mit der Zugbrücke, mit der berühmten Brücke mit den ganzen, Schlössern und so. Und ja, das ist schon, wenn man so ein bisschen, also ich war ja auch auf der Gamescom 2011, ich habe den Stand auch gesehen, ich habe teilweise auch eins der Matches, das ja gezeigt wurde, habe ich auch tatsächlich mitverfolgt. Okay. Und ja, wenn man so halt den Hintergrund hat, ist es schon, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Film irgendwo sehe, wo ich so war, das ist immer so ein warmes Gefühl. Also, das fand ich schon cool.
Ja, gibt's bei mir eigentlich nur, also mit meiner Heimatstadt Cottbus gibt es eigentlich nur einen Film, wo das so ist, und das ist Schwarz auf Weiß, und da geht es um Rassismus, deswegen ist das nicht so ein positives Gefühl, da seine Stadt zu sehen, aber naja. Philipp, vielleicht ist die Kamera ja auch mal nach Altör drüber geschwenkt.
Da werden traurigerweise die ganzen RTL2-Sendungen.
Ganzen Hollywood.
Und das meine ich ernst. Immer, wenn das aus irgendeinem Grund läuft und ich sehe sich, oh, da wohne ich ja in der Nähe. Oh, da gehe ich zur Schule. Oh, da ist ja das und das.
Mama, was machen die in unserem Haus?
Oh, da habe ich mitgespielt.
Bei Freunden von uns wurde sogar schon gedreht. Also ernsthaft, das ist echt traurig.
Das Thema der Folge war, mein Freund Philipp ist ein Assi.
Oh Gott, nein. Ich dachte, ja, okay.
Sag's lieber nicht. Ich habe gehört, Captain Phillips wurde auch in Altötten gedreht. Ja, hier in Leipzig sieht man nur ab und zu mal irgendwelche, keine Ahnung, da sieht man, dass irgendwo gedreht wird, aber ich sehe nie, wo die wirklich drehen. Da sind dann immer nur die ganzen LKWs und was weiß ich nicht, die ganzen Catering-Stände, aber man sieht nie, wo die Schauspieler hingegangen sind, das ist ganz komisch.
Ich wurde sogar mal mit aufgenommen, ohne dass sie mich gefragt haben, ja, sie ist...
In den LKW und dann ging
ich glaube für Betrug
einfach losgefahren.
Oder sowas. Trauma des Lebens.
Ich dachte, jetzt kommt sowas wie irgendein toller Film.
Genau.
Du warst Täter, man hat es dir bloß nicht gesagt.
Ja, in den Wolf of Wall Street habe ich auch die Hauptrolle gespielt. Und,
Du warst einer von den Zwergen, ne, die immer geworfen haben. Genau. Apropos Zwerge. Ein Zwerg gibt es auch bei Project X. Martin Klepper heißt der, aber man kennt die ganzen kleinwüchsigen Schauspieler nie wirklich unter ihren Namen. Aber gefühlt gibt es auch immer nur so drei.
Es gibt den aus Brücke sehen und sterben und aus Game of Thrones. Alle anderen Kleinwüchsigen sind erfunden.
Es gibt doch den aus Austin Powers, oder?
Den aus Twin Peaks.
Stimmt. Ja, genau. Aber naja, aber der ist anders kleinwüchsig. Die sind ja, von denen wir reden, sind ja Lilliputaner und der hat Glasknochen oder so. Keine Ahnung.
Das ist einfach ziemlich diskriminierend, dass wir so ein bisschen irgend so die Hand
halten. Ich weiß, das ist...
Ja, aber genau das ist doch der Punkt, oder? Aber die kriegen ja halt dadurch auch viele Filmrollen, weil sie eben, also wenige Schauspieler halt irgendwie in diese Nische passen. Ich meine, wenn sie tauschen könnten, würden sie wahrscheinlich trotzdem noch darauf verzichten, aber ich weiß nicht. Also der, von dem ich jetzt rede, Martin Klepper, ist zum Beispiel, bei Scrubs hatte der ab und zu Rollen als kleiner Hausmeister Dingsbums und bei Fluch der Karibik war einer von den Piratenteam-Dings von Jack Sparrow und so weiter. Also ist auf jeden Fall auch einer der bekannteren. Aber ich wollte jetzt auch nur diese schlechte Überleitung
der bekannteren
machen. Weil die anderen Schauspieler kennt man dann wirklich nicht aus Project X. Und das hat sich auch seinen Sinn und Zweck. Denn der Film ist ja auch als Found-Footage-Film gemacht. Und deswegen wäre es Quatsch, in dem Fall dann irgendwie
bekannte hätten sich auch nichts anderes leisten können.
Nee, also der Film wurde relativ billig. Das ist ja, glaube ich, von den Hangover-Machern. Oder teilweise.
Ich wollte nur sagen, weil sie einfach scheiße sind wie der Film. So.
Von den, und das ist wieder einer dieser Filme, dadurch, dass er eben mit in Found Footage sozusagen gemacht wurde, der richtig wenig gekostet hat, aber dann, ich lese einfach mal nach, 12 Millionen hat er gekostet. 12 Millionen Dollar und 100 Millionen eingespielt.
1 Million eingespielt.
Nein, 100 Millionen und dann nochmal 16 Millionen durch die DVDs. Also mehr als das, fast das Zehnfache von seinem Budget wieder eingenommen. Also ziemlich erfolgreich. Ich finde, um darauf direkt mal einzugehen, dieser Found-Footage-Stil, ich fand ihn interessant in dem Fall, weil das basiert ja vage auf einer echten Begebenheit, nämlich diese Facebook-Party. Ich glaube zumindest, dass darauf
passiert. Es gibt ja tausende Facebook-Partys, die aus dem Ruder gelaufen sind.
Ja, eigentlich, es gibt diese eine Bekannte, wo einer einfach nur so eine, ja, weiß ja nicht, Einladung verschickt hat, einfach zu seiner Geburtstagsparty oder so.
Wo meinst du jetzt, in Amerika?
Ja, oder? In Amerika.
Weil ich weiß auf jeden Fall, in Holland gab es auch irgendwie eine Klasse, wo auch Polizisten dann ganz viele gekommen sind und es gab Schlägereien und
okay.
Da habe ich auch Bilder gesehen, das sah tatsächlich ähnlich aus, nur eine Flammenwerfer.
Okay, ich weiß, dass der nicht in Holland spielt, also basiert es wahrscheinlich ja auf den anderen.
Ja,
Es basiert, glaube ich, sogar auf zweien. Also das eine war in Florida, das andere in Texas, in Houston. Und irgendwie basiert das so ein bisschen auf beiden davon oder so. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig, aber deswegen ist das auch so ein bisschen gerechtfertigt, dass halt die Kameras immer folgen. Aber es ist jetzt nicht so konsequent durchgesetzt wie jetzt bei anderen Found-Footage-Filmen, weil man hat dann trotzdem oftmals andere Kameraperspektiven auf eine Party.
Naja, es wechselt halt. Ich glaube, es sind immer Handkameras,
ja.
Aber schon Found-Footage, aber immer dann auch aus unterschiedlichen. Teilweise sind es, glaube ich, auch einfach Handys oder so, damit die dann andere Bilder mit einbringen können.
Genau, irgendwie so. Aber es funktioniert auf jeden Fall, weil ich könnte mir den Film jetzt gar nicht anders vorstellen, wenn es halt wirklich ganz normale Partybilder wären, weil man als Zuschauer immer so dieses Gefühl haben soll, auch wie der Kameramann halt in dieser Party drin zu stecken sozusagen. Wenn man jetzt so von immer nur so von oben mit dem Kran, was weiß ich, Bilder auf das Haus haben würde, das würde nicht ganz so funktionieren. Also da würde, glaube ich, diese gigantische Größe der Party nicht ganz so rauskommen. Denn darum geht es irgendwie. Auch nur ein Junge, der einfach Geburtstag feiern will. Da muss ich jetzt auch wieder nachgucken für die Namen, weil die habe ich mir absolut nicht gemerkt. Thomas, Costa und JB. Wie auch immer, also Thomas ist die Hauptfigur, der hat Geburtstag und Costa ist so dieser, der Freund, der halt irgendwie voll auf die Kacke hauen will und den die ganze Zeit überredet, so das, was bei American Pie der Stifler ist sozusagen, also der dann immer den überredet, komm, wir laden die noch ein.
Ja, Stifler ist halt witzig.
Costa auch, aber er ist normaler, das finde ich interessant, weil die machen jetzt hier keine so extrem, sondern tatsächlich sind die drei Figuren, die dort immer zu sehen sind, der dritte JB ist dann, glaube ich, der Dicke mit der Brille, die sind relativ normal alle drei, also da sind
also jetzt keine... Costa, also Thomas und JB meinetwegen, aber Costa ist schon ziemlich übertrieben.
Ja, ich weiß nicht, der ist halt einfach so ein Typ, der immer dumme Sprüche macht, aber sonst ist halt nichts anderes, also ich wüsste nicht, in welchem Sinne er jetzt übertrieben sein soll, er ist halt so ein Typ halt, der... Ich meine, jeder kennt auch irgendwie so einen typischen Party-Typ, der immer gleich übertreiben will und so weiter. Und deswegen fängt er auch direkt an, Fremde auch einzuladen, was Thomas überhaupt nicht passt. Und ja, der ganze Film ist dann im Prinzip, wie diese Party immer mehr ausartet. Weil direkt mehr Leute kommen, als erwartet wurden. Und die Eltern sind natürlich übers Wochenende weg, während der Geburtstag gefeiert wird. Und man sieht vorher noch, der Vater ist ein bisschen streng und hier fasst mein Wagen aber bitte nicht an.
Ich glaube, es sollten auch so 10 Leute maximal kommen.
Ja, irgendwie so. Also die sind halt auch die typischen Loser, die drei. Und was dabei dann rauskommt, sind, ich weiß nicht, wie viele Leute da kommen. Millionen. Also es artet wirklich aus. Und das ist halt das Interessante an diesem Film, dass der immer mehr diese Steigerung drin hat. Ich finde, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber am Ende wird es vielleicht ein bisschen übertrieben. Also mir gefällt nicht die Art, wie es aufgelöst wird am Ende. Was aber gut ist, also ich glaube, viel kann man bei dem Film einfach nicht spoilern, weil der nicht viel Geschichte hat, aber sagen wir es mal so, der Film endet nicht auf einer traurigen Note oder so, weil man müsste erwarten, am Ende geht irgendwie alles komplett den Bach runter irgendwie die ganze Umgebung dort wird zerstört, aber es ist jetzt nicht so, dass sie dafür im Gefängnis landen oder so. Das wäre irgendwie...
Ja, also das wäre auch echt schlecht.
Es wäre einfach, ja. Aber es gibt halt doch...
Der Film bringt, glaube ich, so eine halbe Moral bei, aber lässt das dann in irgendeinem Gag enden oder so. Ich weiß auch nicht
Ich finde, mehr. Der verzichtet eigentlich zum Glück Gott sei Dank also komplett auf eine Moral.
Und das, nee, das wird schon eingeworfen.
Ich weiß nicht. Also
ich glaube, da gab es dann auch irgendwie so ruhige Szenen mit trauriger Musik und so kurz, obwohl traurige Musik.
Ja klar, ich meine, dass die niedergeschlagen sind, weil natürlich alles schiefgegangen ist, ist klar, aber es sagt niemand
am Ende. Ja, aber nee, ich glaube, es gab kurz so ein paar ernste Momente, was dann auch ein bisschen dumm fand. Aber es war nicht so wie andere Leute, wie ein deutscher Film. Ein deutscher Film hätte dann am Ende gemacht, dass einer stirbt und dann.
Ja.
Wäre das noch ein Drama gebunden, also das macht er nicht.
Ja, richtig. Und es gibt viele von diesen Komödien, die irgendwie mit spätestens ab der Mitte dann, also vor allem diese romantischen Komödien und so, die müssen dann immer in der Mitte spätestens tragisch werden. Und hier ist eben eher so in die Richtung, da wird halt drauf geschissen. Also das ist letztendlich relativ egal. Und klar wird am Ende schon irgendwie vermittelt, man sollte jetzt nicht unbedingt Häuser abbrennen und so, aber...
Oh, was? Das ist eine Überraschung.
Verdammt, das hatte ich jetzt gerade vor und du sagst mir jetzt, das darf man nicht machen.
Richtig,
verdammt.
Das ist gut, wenn man den Film geguckt hat, dass man Bescheid weiß.
Ja.
Also es ist einfach schön zu sehen, wie diese Party mal mehr ausartet. Es sind einfach viele, auch einfach nur so Partybilder zu sehen, da hätte ich jetzt auch auf einige verzichten können, aber der Film ist ja so schon nicht besonders lang, also...
Ja, ich glaube nicht mal anderthalb Stunden.
Da doch. 90 Minuten geht da schon. Oder 88
Minuten. Ich bin hier gerade auf IMDb, genau 88.
Ja, aber zwei Minuten doch weniger. Aber es hat schon...
Ja, da wird auch Abspann dabei sein, also wird es schon unter 90
Aber da es nicht so viele Schauspieler gibt, die genannt werden müssen, war der Abspann sehr kurz.
Es gibt sehr viele Schauspieler.
Also, Project X, was den Humor einfach angeht, während ich, also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele von den Hangover-Machern dabei sind, aber Marcel und ich hatten vorher auch die Hangover-Filme alle drei geguckt und da fand ich zum Beispiel nur den ersten Teil so richtig gut. Während ja viele sagen, irgendwie erst die ersten beiden sind gut und der dritte dann nicht mehr so, für mich war es schon ab dem zweiten irgendwie, da wurde es fast so.
Ich fand den dritten besser als den zweiten.
Das kann sogar sein, ja. Aber ich fand
der zweite war halt nochmal das Gleiche.
Ja, ich weiß
nicht. Ich fand schon den ersten nicht mal so geil, wie alle immer behaupten. Ich fand den ersten schon sehr, sehr infantil. Und
okay, das natürlich, aber das ist ja auch eine Partykomödie.
Ja, also darum geht es ja um infantilen Humor. Also das will ich ja sehen, wenn ich sowas gucke. Aber
ja, ich fand zwar, es gibt guten infantilen Humor und schlechten. Meiner Meinung nach hat ein Humor. Ja, wenn es lustig ist.
Aber ja, für mich, sag ein Beispiel.
Für mich hat der Hangover, keine Ahnung, ich will ihm jetzt nicht sagen, dass er schlecht war, aber er war, also ich kenne diesen Hype um den Film, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, weil effektiv fand ich ihn, er war so, ja, habe ich geschaut, hätte ich jetzt 10 Euro für die DVD damals ausgegeben, hätte ich mich ein bisschen geärgert, ich hätte ihn nur ausgeliehen, da war es in Ordnung, aber es ist jetzt nicht so wie alle, die den dann 10-mal schauen und feiern, so, ich hatte da wirklich Leute in meiner Stufe, die haben den so oft geschaut und das kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil irgendwie die Gags haben sich doch sehr, sehr, sehr verlaufen. Und das, ich kritisiere den Film, obwohl ich Bradley Cooper-Fan bin.
Also so ging es mir dann halt bei den anderen beiden Filmen, weil die wurden dann irgendwie auch eher so zu
Leute,
Abenteuerfilmen, die haben
eine...
sich nur von Ort zu Ort, also ja. Da war es dann eine ständige Reise, so wir müssen dahin, an diesen Ort, da müssen wir was machen, dann an den nächsten Ort und weil dann immer irgendwie eine neue Bedrohung in Anführungsstrichen war, weil die irgendwas erreichen mussten, wir müssen noch dahin und noch dahin und noch dahin. Während der erste Hangover-Film irgendwie, ich finde es fast immer besser, wenn Filme halt nicht einfach nur so von Ort zu Ort rennen, sondern wo man so ein Gefühl für den einen Ort, für die Umgebung, für Las Vegas in dem Fall hat. Da fällt mir gerade die Silent Hill-Diskussion ein, die Philipp und ich mal hatten über den ersten und zweiten Silent Hill-Film. Da war meine Kritik am zweiten zum Beispiel auch, dass dort nur von Ort zu Ort gerannt wird, während man beim ersten so ein Gefühl für diesen Ort entwickelt und sowas.
Obwohl das beim ersten Hangover ist es auch. So, da halt nicht so große Strecken oder so, aber da rennt die auch irgendwie die ganze Zeit irgendwo.
Ja, aber die kommen auch oft zurück und mal wieder ins Hotel und diesen Ort, da hat man einfach das Gefühl. Und dann im dritten Teil sind die ja komplett noch in anderen Ländern oder im zweiten, glaube ich, schon in anderen Ländern unterwegs und keine Ahnung. Naja, das, aber gut. Bei Project X muss man sich darum keine Sorgen machen, weil das spielt fast nur in diesem Haus. Aber ich finde es echt gut. Also wir haben uns da unterhalten gefühlt, als wir den geguckt haben. Es waren viele schöne Gags zwischendurch dabei. Immer so kurze Szenen, die man gesehen hat. Und wenn es nur einfach so irgendwelche Extremfälle waren, wie, ja, was einfach da passiert ist. Jemand, der einfach so über seinen gebrochenen Arm lacht oder ein blutiges Auge, was weiß ich was. Das waren mal so Bilder, die sind zwischendurch einfach so aufgetaucht. Aber es gibt natürlich auch die richtigen Gags, die jetzt immer so ein bisschen verteilt waren. Und natürlich gibt es auch, also es gibt eine Liebesgeschichte zwischendurch mit der Hauptfigur Thomas, die auch noch so ein bisschen...
Das war auch so schlecht.
Okay.
Das war, also, nein, ich muss sagen, der Film, als ich ihn geguckt habe, hatte ich auch Spaß und ich war unterhalten, aber so im Nachhinein irgendwie kann ich nicht verstehen, was alle so toll finden. Also...
Ich schon.
Also mir fällt kein einziger Witz mehr ein, über den ich gedacht habe. Mir fällt eh nur ein Witz ein.
Also ich habe ihn gerade auf meine Amazon-Wunschliste getan, aber ich glaube, wenn du sagst Liebesgeschichte, dann fliegt der direkt wieder runter.
Also
das nimmt nicht so viel Zeit ein, aber es ist schon schlecht.
Richtig, also im Prinzip das Mädchen, in das er verliebt ist, ist einfach nur ein weiterer Partygast und man hat dann so zwei Szenen mit denen und dann geht das irgendwie auch mit dem Bach runter. Also es ist jetzt nicht irgendwie romantische Liebesszene oder so, es ist einfach... Dieser Typ, der mit der Kamera rumrennt, der schnappt halt ein, zweimal auf, wie die sich treffen, aber das war es dann auch. Und am Ende gibt es dann natürlich nochmal eine Auflösung zwischen diesen beiden, aber das war es auch. Es ist jetzt keine romantische Komödie oder so. Das sind halt, sie ist ein weiterer Partygast und man merkt, der hat mehr Interesse an ihr als an den anderen Frauen, die da unterwegs sind und mit freien Oberkörper in den Pool springen und was weiß ich nicht alles. Auch viel nackte Haut in dem Film. Aber ob man das beim Partyfilm noch dazu sagen muss, weiß ich nicht. Also ja. Es artet auf jeden Fall sehr aus und das macht auch einen großen Teil des Reizes aus. Und man fragt sich immer wieder, okay, jetzt ist schon so viel passiert, es ist alles kaputt gegangen, wie kann der Film jetzt noch weiter ausarten? Und irgendwie wird dann immer noch eins draufgesetzt und...
Ich fand es irgendwann einfach noch langweilig, ja. Okay.
Ja, dadurch, dass der Film halt nicht super lang ist, geht's. Also ich hatte jetzt noch keine Ermüdungserscheinung dabei. Wäre es noch so weitergegangen? Ich fände auch, dass ein bisschen zu schnell schon zu schnell schon zu extrem wurde. Das hätte auch noch ein bisschen langsamer sein können. Aber es gab ja noch so Sachen mit dem Nachbarn, der dann ankommt und irgendwie sagt, stellt mal bitte die Musik leiser, wo das noch halbwegs harmlos war und der sich dann da mit dem einen Kind prügelt und die drohen ihm dann, weil sie angeblich nur auf Band haben, wie er den Jungen geschlagen hat. Und der Nachbar tut einem dann auch schon richtig leid. Und gleichzeitig gibt es dann bei der Party auch irgendwie so einen zwischen den ganzen Jugendlichen so einen erwachsenen Typen, so einen gruseligen mit Schnurrbart, glaube ich sogar, der dann immer bei den Partyszenen zu sehen ist. Das ist sehr toll. Also, ja, mir hat's gefallen.
Nein, ich bewerte ihn jetzt eigentlich auch nur so schlecht, weil ich verstehe nicht, warum der so gehypt wird, aber man kann sich schon ansehen beim ersten. Also ich fand ihn auch ganz lustig, nur so im Nachhinein finde ich, dass er schon ziemlich überbewertet ist, aber weil da halt auch nicht wirklich was passiert ist.
Übrigens auch wieder so ein Fall, wo die Schauspieler alle nach ihrem richtigen, also ihren echten Namen behalten.
Ja, stimmt.
Der Schauspieler für Thomas heißt Thomas Mann, Costa heißt Oliver Cooper. Gut, ich schätze mal, es ist einfach sein tatsächlicher Spitzname, Cooper, Costa, keine Ahnung. Jonathan Daniel Brown, JB Kirby hieß das Mädchen, das Love Interest. Ich brauch's wohl nicht mehr verstecken, ich lese hier von Wikipedia ab. Aber bei Martin Kleber steht nur der kleinwüchsige Irre.
Oh Gott, womit wir wieder bei sie haben keine Namen werden, aber nein, das ist ja auch alles nicht ernst gemeint, was wir hier sagen. Und mir fällt gerade ein Ted kam, nein, das ist nicht ernst gemeint. Und Ted kam im gleichen Jahr raus und das war die bessere niveaulose Komödie.
Das ist richtig. Ja. Übrigens im Trailer auch der neue Seth MacFarlane-Film, wo er diesmal selbst die Hauptrolle spielt.
Ja, der sieht ganz lustig aus.
Der wird richtig gut, da bin ich mir sicher.
Wie ist der 100 Ways to Die in the West? Oder?
Irgendwie so. Der wird cool.
Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Das war doch der Typ von Family Guy,
ja.
Ne?
Ja,
der... Kaum ist er von Family Guy weg, schon macht er was Gutes. Also.
Family Guy ist gut.
Ja.
Na, Family Guy. Nein. Also es gibt gute Cartoonserien, South Park, Simpsons, aber Family Guy gehört nicht dazu.
Ich finde Family Guy besser als South Park und als Simpsons.
Family Guy viel besser als Simpsons und so auf einer Höhe mit South Park. Haben wir das auch mal geklärt.
Okay. Gut.
Gut, ja.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film. Den werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht kennen. Wenn man sich so ein bisschen mit Filmen beschäftigt, Nee, wenn man sich so ein bisschen mit Filmen beschäftigt und auch so die Festivals kennt, nicht mal besucht, sondern einfach sich so ein bisschen informiert, dann wird man davon gehört haben und der wurde auch so ein bisschen gehypt. Der heißt You Are Next. Kennt ihr wahrscheinlich jetzt nicht, oder?
Ich glaube nicht.
Und der geht so in die Richtung von The Strangers. Also Home Invasion heißt dieses Untergenre, ja, irgendwelche maskierten, fremden Leute.
Kannst du nochmal sagen, wie der heißt, You Are Next? Irgendwie, You Are Next. Ich habe zumindest schon mal gehört. Ich werde mal kurz...
Der geht so in die Richtung The Strangers, den kennst du wahrscheinlich, oder?
Ja, nur vom Namen.
You Are Next oder Strangers?
Strangers, den fand ich aber, also ich weiß von vielen, die gesagt haben, oh, ich konnte nach 3 Wochen nicht schlafen oder so.
Und also gruselig war der gar nicht, aber ich fand ihn sehr gut.
Ich fand ihn ein bisschen, klein bisschen langweilig.
Ich fand ihn spannend, aber nicht gruselig.
Das erste, was ich bei Your Next sehe, ist so ein Typ mit Schweinemaske, da muss ich sofort wieder an Hotline Miami denken.
Ja, das stimmt, ja. Also es geht halt, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, es gibt ja dieses Untergenre Home Invasion, maskierte Verbrecher brechen in ein Haus ein und töten alle Leute. Und hier geht es auch darum...
Lange Genre bezeichnen.
Ja, das Genre, das Untergenre heißt Home Invasion, aber das beinhaltet das eben. Halt auch Funny Games und sowas eben. Ja. You Are Next geht eben darum, dass es gibt so ein Familientreffen in einer Villa. Die Eltern haben ihre ganzen Kinder, die inzwischen auch erwachsen sind, eingeladen, sind sehr reich, haben bei irgendeiner Firma früher mitgewirkt, glaube ich, keine Ahnung. Und die Hauptperson wird gespielt von Shani Winston, die wahrscheinlich keiner kennt. Sie ist eben die Frau oder Freundin von dem Sohn dieser reichen Menschen und die fahren da eben hin. Und dann beim Abendessen merkt man erstmal, dass sich alle nicht so wirklich gut verstehen. Sie fangen an, sich zu streiten und dann kriegt auch schon der Erste einen blutigen Kopfschuss mit einem Pfeil. Und dann ist die familienfreundliche Stimmung da direkt weg und maskierte Irre brechen das Haus ein und schlachten alle ab, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe. Darum geht das. Man könnte jetzt denken, dass das halt wieder so wie The Strangers ziemlich ernst ist und düster und so fängt es auch eigentlich an. Aber dann kommt etwas, was man also mit Cabin the Woods vergleichen könnte, aber nicht so extrem. Es wird dann nämlich eher zu einer Parodie als zu einem richtigen Horrorfilm. Aber es ist nicht ganz so extrem wie in Cabin the Woods. Man kann schon noch Sachen ernst nehmen, aber es ist dann schon so... Ich will hier auch jetzt nichts verraten. Aber halt kein komplett ernster Horrorfilm. Ich habe ihn jetzt 2-mal gesehen, weil das erste Mal war ich dann doch schon ziemlich überrascht, was dann auf einmal abging. Und habe ihn dann nochmal gesehen. Beim ersten Mal war ich auch ziemlich überrascht und fand das nicht ganz so toll. Aber wenn man das weiß, dann kann man damit Spaß haben. Ist trotzdem zwischendurch spannend. Nur handeln die Personen meistens sehr, sehr unglaubwürdig. Noch unglaubwürdiger als in vielen anderen Horrorfilmen. Die Twists sind relativ vorhersehbar, also es gibt auch welche, das ist aber jetzt eigentlich in fast jedem neuen Horrorfilm so. Also viel kann man sich schon denken, aber es ist ganz unterhaltsam und also teilweise auch recht brutal, aber in Deutschland ungeschnitten und es gibt viele komische, skurrile Momente. Ja, also...
Habe ich erst passenderweise heute oder gestern oder so ein Video von 9gag, glaube ich, gesehen, was auch quasi so Home Invasion, also zwei Typen, die in so ein Zuhause einbrechen, da sitzt halt Familie irgendwie, Mutter, Vater und 2 Söhne und die richten dann, ja, die nehmen dann die Mutter als Geisel und beziehungsweise drücken ihr eine Waffe in die Hand und sagen dann, die soll eine von ihren beiden Kindern erschießen. Und ja, dann gibt es irgendwie ein Hin und Her, wo sie irgendwie Mann fragt, was soll ich machen und überlegt, wen soll sie jetzt wählen und dann halt am Ende auf eins der Kinder zielt und dann war die Waffe aber gar nicht geladen. Und die Verbrecher setzen einfach nur die Maske ab und sagt so, jetzt wisst ihr, wen sie lieber hat, macht mit der Information, was ihr wollt.
Das war's. Und dann?
Das war's. Dann guckt das eine Kind auch komisch und sie beugt sich noch einmal runter, Mami hat dich lieb. Das war's.
Jetzt muss ich aber noch ganz kurz sagen, fällt mir gerade ein, noch abgesehen davon, dass es dann so ein bisschen Comedy-Bereich geht, ist noch eine Besonderheit da, das ist mir jetzt so eingefallen, wo du es gesagt hast, weil hier ist auch so, dass die Hauptperson nicht die normale Unschuldige wehrlos ist, also unschuldig schon, aber nicht wehrlos. Sie ist, also sie versucht direkt am Anfang schon, sich die ganze Zeit halt irgendwie gegen die zu wehren und macht das auch nicht so dumm wie sonst oft in Horrorfilmen, irgendwie ein Messer nehmen, dann fallen lassen oder irgendwie werfen und mit dem Griff den Gegner treffen oder irgendwie sowas. Also sie hat auch schon einiges drauf und dann kann man sich auch schon fragen, warum sie teilweise besser in dem ist, was eigentlich die Antagonisten machen sollten. Ja. Okay.
Ja.
Also kann man sich auf jeden Fall ansehen, aber halt keinen zu ernsten Horrorfilm erwarten dann.
Okay. Ja.
Klingt trotzdem noch etwas, was ich eigentlich nicht schauen will.
Ich auch nicht.
Horrorfilme und ich, wir werden keine Freunde mehr.
Naja, also es ist wirklich nicht gruselig oder so. Also
das ist das Problem. Die meisten Horrorfilme langweilen mich. Nach kurzer Zeit.
Naja.
Mich langweilen realistische Horrorfilme.
Aber du magst doch Paranormal Activity.
Das ist doch nicht realistisch. Da gibt es Geister und Dämonen.
Ja, aber so aufrealistisch gemacht, was meinst du denn dann?
Na, Killer mit Messer.
Ja, okay, gut.
Killer mit Axt.
So, ja.
Killer mit Pistole.
Die Killer haben Pfeil und Bogen.
Ja.
Nein, nicht mal das, die haben Armbrust. Ja. So.
Das macht's auch nicht viel besser.
Ja, doch. Übernatürliche Armbrust vielleicht jetzt. Also, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film.
Ja, ich habe jetzt noch ein Videospiel. Nein.
Super Mario Brothers.
Nein, nicht
ja, den müssen wir sehen.
Das ist Bob Hopkins leider mittlerweile tot. Leider, der ist jetzt bei vielen Videospielseiten wird er als Mario-Darsteller geführt, was auf Videospielseiten eigentlich noch Sinn ergibt, aber eigentlich ziemlich traurig, dass man diesen Schauspieler halt als erstes mit sowas in Verbindung bringt. Also,
ja.
Aber gut. Das finde ich schon sehr schwarzhumorig und einen schwarzhumorigen Film habe ich auch noch im Petto, nämlich einen meiner Lieblingsfilme, den leider nicht so viele Leute kennen, aber er wird bekannter, also man trifft nicht, also er verbreitet sich so langsam.
Ich weiß gerade gar nicht, welchen du meinst, was jetzt war.
God Bless America.
Ja,
gut. So ein großartiger Film. Also kommt von Leuten, die man nicht kennt, also Bobcat Goldthwait, so wird er, glaube ich, ausgesprochen, ist der Direktor, den kennt man, glaube ich, noch für einen Film, dessen Namen mir entfallen ist. Ich schaue gerade eben nach. Jetzt nicht. Auf jeden Fall auch Komödien, aber keine besonders bekannten, dann ja, sowas wie World's Greatest Dad und ein paar.
Ja, der hatte aber auch, der, mit wem war der nochmal? Der war mit einem bekannten Schauspieler, wie heißt er? Deadpool Society hat er mitgespielt und Good Will Hunting, wie heißt der? Scheiße.
Schau nach.
Robin Williams spielt damit.
Das kann sein. Also, wie gesagt, der Film nichts. Hat der Film nichts gesagt? Also, Gott.
Nee, ich weiß auch nur von dem Film, weil Robin Williams da mitspielt.
Auch in der Besetzung jetzt eher semi-bekannte Schauspieler, Joel Murray. Kennt man vielleicht aus Mad Men, aus Two and a Half Men hat er mal mitgespielt. Also, jetzt auch nicht wirklich große Filme. Trotzdem großartiger. Macht er in diesem Film richtig gut. Gut, dass es gibt ja öfter mal so, dass Serienschauspieler dann in Filmen richtig glänzen können. Ich meine, James Gandolfini, Sopranos, super. Wenn man den so mal einen Film gesehen hat, hat man gemerkt, oh, der ist ja auch super.
Ich dachte gerade, jetzt kommt was anderes.
Joel Murray ist sogar der Bruder von Bill Murray, oder?
Was?
Ich glaube schon. Ich meine, ich kenne ihn selbst jetzt auch nur aus so Serienrollen und so, aber ich dachte, der wäre auch.
Wirklich?
Brother of Bill Murray, John Murray und Brian Dyle Murray.
Ja, also, ja, tatsächlich.
Bill Murray ist Bruder. Ja, steht ihm auch jetzt nicht wirklich nach, also meiner Meinung nach. Dann an seiner Seite die deutlich jüngere Tara Lynae Barr. Also, da habe ich wirklich durchgeschaut und außer ein paar Serienauftritten und Voice Acting in Prototype 2 und The Secret World war da jetzt nichts dabei. Auch da wieder echt großartig. Also da muss ich sagen, hat man ja öfter mal, man sieht halt, wenn man Schauspieler in einem Film sieht und sie wirklich mag und in diesem Film wirklich grandios findet und sie machen dann hinterher, haben außer dem Film jetzt eigentlich nichts so großartig Bekanntes gemacht.
Also sie hat mich schon echt genervt, muss ich sagen, auch wenn das natürlich zur Rolle gehört immer.
Ja, aber sie hat das so großartig. Aber lass uns mal drüber reden, nämlich denn, worum geht's? Also, Joey Murray spielt Frank und Frank, naja, dem sein Leben ist nicht ganz so lustig. Also seine Nachbarn nerven ziemlich. Also seine Nachbarn sind so wirklich Klischee-Nervensägen amerikanischer Art, so richtig asozial. Er verliert den Job, weil er angeblich sexuelle Belästigung betrieben hat. Dabei hat er im Grunde nur,
ich glaube, Blumen
geschickt eigentlich, was total nett ist und so. Und dafür wurde ihm dann gekündigt. Dann sagt ihm sein Arzt, er hat einen Tumor. Und dann ruft irgendwie noch seine Tochter an, die wollte vorher nichts mit ihm zu tun haben, weil er so langweilig ist. Und dann ruft sie ihn an, weil ihre Eltern, er lebt getrennt von seiner Frau und die Tochter lebt halt bei der Frau und ihrem Mann. Und dann ruft die Tochter an, ich hasse meine Mutter, sie hat mir das falsche Handy gekauft. Und dann läuft noch im Fernsehen eine Reality-Sendung.
Und dann geht es ist eigentlich so, er sitzt da und will sich erschießen.
Weißt du, was ich meine? Das wollte
ich gerade erzählen.
Ah, okay. Er wollte sich halt in dem Moment eigentlich erschießen. Und er guckt dann hin und beschließt, jetzt bringe ich die um im Fernsehen. Also die Reality-Schauspielerin. Und das ist halt eine junge Schülerin, die halt ihre Reality-Sendung hat. Das ist halt alles sehr persifliert auf amerikanische Sachen, aber man kann den ganzen Film eigentlich auch sehr gut auf deutsche Sachen anwenden.
Leider. Also natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber
gar nicht mal so eigentlich. Nicht,
ja, etwas überspitzt auf jeden Fall, aber traurigerweise gar nicht so
perfekt
von dem, was bei uns läuft.
Ja, auf jeden Fall, dort trifft er halt auf die und bringt sie dann halt auch um und die Roxy, also gespielt von Tamara, ja, genau. Kriegt das halt mit und sie sucht ihn halt und Frank will sich am Abend eigentlich wieder umbringen, nachdem er den Mord begangen hat und sie kommt dann halt rein und hält ihn davon ab und sagt, da gibt's noch mehr Leute und er ist eigentlich nicht so davon begeistert, aber sie überzeugt ihn dann, dass sie auch noch die Eltern umbringen müssen, weil sie sich auch in ihrem Reality waren. Ich muss sagen, der Film ist ab 16, aber das ist
ja, schon die Eingangsszene.
Ja,
du meinst jetzt das mit dem Messer wahrscheinlich, aber ja, meiner Mutter gesehen.
Ich werde jetzt nicht verraten, was am Anfang passiert, aber ja, das ist eine Szene, da muss ich immer noch weggucken, das finde ich ein bisschen ekelhaft. Also er ist eine 16, es ist alles tierisch, die ganze Gewalt, aber ist nicht ohne in 2-3 Szenen. Mhm. Und ja, da auch wieder sehr brutale Szene, weil er sagt eigentlich zu Roxy, du bleibst jetzt im Wagen, ich mach das. Ja. Aber die Mutter schafft es dann zu entkommen und Roxy bleibt natürlich nicht im Wagen und naja, dann bringt sie halt um und ja. Ja, und dann beschließt sie halt weiterzumachen und die ganzen Leute, die ihn so auf Nerven gehen, umzubringen und ja. Ich möchte nicht allzu viel verraten von der Story, außer dass
es... Ja, halt nicht den Trailer gucken, weil da werden die meisten Szenen schon vorweggenommen, das ist ein bisschen schade.
Ja, die meisten Szenen vorweggenommen, allerdings in einem ganz seltsamen Kontext. Also effektiv viele Szenen kommen im Film in einem ganz, ganz anderen Kontext vor, als
den Trailer angedeutet. Ja, aber es ist schon schade.
Ja, nee, ich will nicht sagen, nicht den Trailer schauen. Also das Besondere an dem Film, was ich so ran liebe, ist, dass ich mich einfach furchtbar unterhalten gefühlt habe. Aber eigentlich möchte man weinen, weil es wird sehr persifliert. Wie gesagt, es wird eigentlich gar nicht persifliert. Es sollte eigentlich persiflage sein auf das Fernsehprogramm, vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland. Es ist inzwischen fast so. Also was da gezeigt wird von Hasspredigern, von religiösen Fanatikern, von...
Also gerade das mit diesen mit dem schwulenfeindlichen Kram ist ja wirklich genauso. Ja. Also ich habe mich deswegen nochmal informiert. Es gibt einfach irgendwelche kleinen Kinder, die mit ihren Eltern am Straßenrand stehen und Gott hate Facts rumbrüllen und hates Facts rumbrüllen.
Und Gott hate Jews und so. Also antisemitisch, homophob. Das ist echt nicht lustig.
Nee. Gut, aber teilweise kann man dann auch verstehen, warum Also, ja. Naja, man darf jetzt nicht zu viel Verständnis für Amokläufer in einem öffentlichen Podcast aufbringen, aber.
Es ist ein satirischer Film, natürlich. Genau. Aber das ist halt die große Stärke. Es ist einfach, es bringt es auf den Punkt: A, was läuft in unserer Gesellschaft falsch und B, was läuft in unseren Medien falsch? Oder eher andersrum: also A, was läuft in unseren Medien falsch, B, was läuft insgesamt in unserer Gesellschaft falsch? Und einfach so punktiert, wie es nur selten Filme können. Es gibt viele, die den als Trash abtun. Es ist absolut nicht, es ist eine der intelligentesten.
Finde ich auch nicht, ich verstehe das nicht.
Ein äußerst intelligenter Film, der auch diese Brutalität, die auch im Trailer teilweise angedeutet wird, so brutal ist er. Wie gesagt, 2-3 Szenen sind heftig, aber in seiner Gesamtheit ist er absolut nicht brutal. Also, wenn man 2-3 Mal wegschaut, ist das schon viel. Und er ist einfach total intelligent, sehr punktiert. Mir gefällt das Ende. Es ist auch so, am Ende so, im Grunde das Problem ist, dass der Film am Ende eine Message so raushaut, dass es sich im Grunde nicht ändern lässt. Ohne das jetzt zu spoilern, wie, aber im Grunde, der Tenor am Ende ist so ein bisschen, man kann es irgendwie nicht ändern.
Eigentlich kann man sich auch schon denken, wie es ausgeht, aber...
Ja, nicht den, wie gesagt, nicht den Trailer schauen. Die letzte Szene wird gespoilert. Die letzte.
Ja?
Okay, ja.
Das weiß ich nicht mehr.
Das erinnert mich, Sleeping Dogs, das Spiel, ne, da gab es so einen Trailer, da wird die coolste Szene, also quasi das Anfang vom Ende, da wo alles den Bach vergeht, wird gespoilert, in einem offiziellen Trailer, 3 Monate vor Release, ich war so sauer.
Ja, sowas passiert leider öfters mal, das ist echt ärgerlich. Also, deswegen verzichte ich inzwischen schon oft auf Trailer, um sowas einfach nicht mehr zu sehen.
Also, die Blu-ray gibt's, also ich, als ich den Film kennengelernt habe, das erste Mal, ich bin auch über den Trailer drauf gekommen, war der noch nicht in Deutschland erhältlich, der ist mittlerweile in Deutschland erhältlich, Blu-ray DVD. Einfach, ich glaube, die Blu-ray kostet 10, die DVD noch ein bisschen weniger. Einfach zuschlagen, von mir aus auch Video on Demand. Ich sag jetzt mal so, man kann ihn auch auf relativ offensichtlichen Seiten auf
anderen. Nee, man kann ihn sogar komplett legal auf YouTube gucken bei Netzkino.
Netzkino, ist das legal?
Ich glaube ja, oder?
Ich glaube nicht, dass das denn legal ist.
Netzkino heißt, dass dieser Kanal, der lädt ganz viele Sachen hoch.
Das macht es aber nicht also legal.
Meistens so Billigfilme, das wirkt irgendwie offiziell. Also, keine Ahnung, man kann es auf YouTube sehen.
Also ich sag mal so, ich möchte niemanden dazu anstiften, irgendwie was in die Richtung zu machen, weil eigentlich Kontroversfilm hat ihn, glaube ich, nach Deutschland gebracht. Dieser Film
bringen eigentlich nur coole Filme raus.
Also so eigentlich haben die Geld dafür verdient, dass sie ihn hier rausgebracht haben. Und die Blu-ray ist recht, also ich finde das Design der DVD ziemlich schön, das Design der Blu-ray
wirkt irgendwie schlecht. Der ist auch so gut dabei, da steht ziemlich viel dazu noch, also viele Informationen noch dazu, wie die sich das gedacht haben und so, das ist auch ganz interessant.
Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Der Soundtrack ist recht cool, also...
Ja.
Also der ist richtig gut, von Rebel Motorcycle Club über The
King. Dieses eine Lied, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, das kam, ich habe es in dem Film gesehen und danach in 3 oder 4 anderen Filmen nochmal.
Ich nicht nochmal, aber ich
bin mittlerweile Fan. Also. Ja, das Lied ist cool. In anderen bekannten Filmen sogar irgendwie in diesem End of War, Hänsel und Gretel, Hexenjäger und dann noch irgendwelche ganz vielen anderen Filme haben wir immer wieder gesehen. Das.
Okay, also ja. Wie gesagt, komplette Empfehlung ist definitiv in meiner Top 3. Also der Film ist, der hat mich echt begeistert. Wie gesagt, man muss es als eine Satire sehen. Also man hat eigentlich die ganze Zeit über, aufgrund dessen, weil es halt eine Satire ist, einfach extreme Sympathien auch für den Hauptcharakter, weil man sich echt so denkt.
Man teilt ja auch seine Meinung, nur dass übertrieben dargestellt ist. Man wird jetzt natürlich nicht irgendwo hingehen und dem direkt in den Kopf schießen, weil jemand.
Nein, natürlich nicht.
Irgendwie im Kino redet oder so.
Nein, aber, natürlich nicht, aber es sind so die Sachen.
Aber es ist halt. Man hasst auch die Leute, die er hasst, und dass er natürlich übertrieben reagiert, aber man versteht so meistens ihn schon eigentlich.
Also ich muss dazu jetzt sagen, bevor ich jetzt, also wirklich gesagt, ich liebe den Film. Ich bin trotzdem Pazifist, ich habe nicht vor, das nachzumachen. es ist einfach, wie gesagt, sollte man sich mal geben. Also solche Filme gibt es nicht oft, die einfach so punktiert, etwas auf den Punkt, einfach so punktiert auch kritisieren. Und es ist einfach ein Film, den möchte ich jedem ans Herz legen, weil er auch halt relativ unbekannt ist. Also es ist, er kam halt hier erst 2 Jahre später, glaube ich, auf DVD und Blu-ray. Er kam halt nicht ins Kino.
Ja, er kam letztes Jahr, obwohl er irgendwie schon von 2011 ist oder so.
Ja, ja. Wie gesagt, hätte mir ihn mir am Anfang fast aus England importiert, also. Und ja, super, super Film. Also mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich könnte jetzt noch 5 Minuten eigentlich sagen, wie toll er ist, aber.
Ja, aber wirklich gut.
Toni, gut. Ich habe fertig.
Ja gut, es gibt einen Film noch, über den ich kurz reden kann, das 300, Rise of an Empire, aber wirklich ganz kurz, weil es doch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich den gesehen habe, beziehungsweise, dass er überhaupt im Kino war, aber ich muss sagen, ich habe den ersten 300 nie komplett gesehen, ich weiß auch nicht, einfach aus Umständen heraus, aber trotzdem, ja, habe ich mich dann bereit erklärt, den zweiten mal mitzugucken irgendwie, weil es sah auch interessant aus in den Trailern und ja, um mein Fazit mal vorwegzunehmen, er ist wirklich gut. Also es hat Spaß gemacht, den Film zu gucken. Natürlich wieder alles 3D drum und dran und es ist wieder sehr stilisiert. Ich würde sagen, nicht ganz so sehr wie der erste Teil, was ich auch gut finde. Also so ein paar Sachen am ersten Film haben mich dann doch schon von dem, was ich gesehen habe, gestört, so die Optik. Also da sah es sehr so aus, als ob irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so die Armee sah teilweise sehr Copy-and-Paste-mäßig aus irgendwie und solche Sachen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber man hat natürlich so Sachen wie den Mond, der gigantisch riesig am Himmel steht und so weiter. Und es geht natürlich immer noch im Krieg, es geht immer noch um Xerxes, der versucht, Griechenland einzunehmen. Und die Handlung spielt quasi parallel zum ersten Film. Es ist also weder direkt ein Prequel noch ein Sequel, sondern spielt wirklich gleichzeitig und dieses Mal größtenteils auf dem Wasser. Und alles, was man da wissen muss, ist, dass der Gute sozusagen ist Themistokles, der auf der guten Seite sozusagen kämpft und eine Frau Artemisia auf der anderen Seite. Und der Rest des Films ist im Prinzip der Krieg zwischen den beiden. Also auf dem Wasser und die Arten, wie die beiden ihre Taktiken gegeneinander benutzen. Und das hat mir wirklich gut gefallen, denn das ist was, das mir in Geschichten immer gut gefällt, wenn irgendwie zwei kluge Köpfe gegenübergestellt werden. Und dann einfach für den Rest der Geschichte versuchen, sich irgendwie gegeneinander auszuspielen. Das ist so eine Sache, die zum Beispiel, weiß ich nicht, Death Note komplett über den gesamten Manga trägt und solche Sachen. Also das gefällt mir sehr gut und deswegen hat mir der Film auch sehr viel Spaß gemacht. Man sieht eben immer wieder, wie intelligent Themistokles seine Taktiken benutzt, um die gegnerische Flotte, die mal wieder extrem übertrieben überlegen ist, doch irgendwie immer wieder zurückzuschlagen. Und naja, es wird auch sehr viel gespielt. Also die Artemisia, die greift halt nicht direkt an und sagt einfach, kommt alle Flotten, wir machen die jetzt platt, sondern es wird immer, die hat da ihre Generäle an ihrer Seite und die sagt dann immer, okay, willst du es jetzt probieren? Und ja, wer es nicht schafft, wird halt bestraft. Und es wird halt wirklich wie ein Spiel ausgetragen. Also nacheinander versucht jeder sich mal daran, die Griechen da fertig zu machen, weil sie halt keiner so wirklich ernst nimmt. Und ja, das ist im Prinzip dann auch schon die ganze Geschichte. Also man guckt diesen Film über eben dabei zu, wie die gegenseitig ihre Taktiken benutzen und immer wieder versuchen, aus den schwersten Situationen herauszukommen. Das ist ziemlich gut gemacht und hat echt Spaß gemacht beim Gucken. Natürlich die Effekte auch wieder gut, also die ja, Kampfchoreografien und so weiter, die es alles gab. Und das Ende der Geschichte deutet dann auch darauf hin, dass es noch einen dritten Teil geben wird. Das also.
Basiert auch auf den Comics und die sind ja deutlich mehr als das, was zwei Filme hergeben.
Genau, aber ich glaube, nach dem ersten Film wusste man ja zum Beispiel nicht unbedingt, dass ja, die Geschichte sozusagen noch weiter verfolgt wird von der Handlung her. Aber scheinbar schon, also könnte durchaus ein ganzes Franchise auch im Filmbereich daraus werden. Und ja, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auf jeden Fall dann den ersten Teil auch nochmal nachholen werde und komplett gucken werde. Also, schöner Film, auch empfehlenswert, aber wie gesagt, nur
schöner Film.
Ja, auch optisch ein sehr schöner Film. Also, das zur Kurzzusammenfassung.
Okay.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, komme ich jetzt zum letzten Film. Der ist wieder also jetzt so relativ unbekannt, aber war auch ein Erfolg auf dem Fantasy-Filmfest und da habe ich dann irgendwie von gehört. war aber im Urlaub oder so und konnte da nicht hin und das hat dann noch irgendwie 8 Monate oder so gedauert, bis ich den sehen konnte. Es geht um Sheep's Wills. Das ist so ein... Es ist eigentlich schwer zu sagen, was der Film jetzt ist für eine Art von Film, weil die erste Hälfte ist Komödie und die zweite dann Drama oder irgendwie Thriller oder so. Ist vom Regisseur E.L. Cutts. Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, den kennt eigentlich keiner. Die meisten Hauptdarsteller kennt man jetzt auch nicht. Der einzige Schauspieler, den man kennt, der ist David, ich weiß nicht, wie er den Nachnamen ausspricht, er wird K-O-E-C-H-M-E-R geschrieben. Und den kennt man auf jeden Fall.
Köchner, wenn man es auf Deutsch aussprechen möchte.
Ja, genau, Köchner. Also man kennt ihn auf jeden Fall, aber kann ihm irgendwie nie irgendeinem Film zuordnen, weil er immer so Nebenrollen spielt. Und hier hat er jetzt mal eine größere. Der hat zum Beispiel in Final Destination 5 den gespielt, der am Ende diesen Schraubenschlüssel durchs Gesicht kriegt und also. Oder ja, immer so kleine Rollen halt.
Das ist witzig, ich habe das Gefühl, wir haben schon mal darüber geredet, wo
ja,
wir
ja,
den haben kennen,
wir
aber ich
und
weiß
da
nicht mehr,
hast
welchen...
du gesagt, der Name sagt mir überhaupt nichts, dann hast du das Bild gesehen, hast direkt gesagt, du kennst ihn, weißt aber nicht, woher.
Ah, Anchorman, oder?
Ja, ja, genau, da hat er auch eine kleine
wie
Rolle
gehabt. Wie hieß der Film nochmal?
Sheep Thrills.
Nee, achso, doch, ich dachte, du meinst den zweiten Anchorman. Ja, ja, genau, da hat er mitgespielt. Ich würde sagen, jetzt komme ich erstmal zur Story. Es geht um einen jungen Mann, oder naja, jung, ich weiß jetzt nicht wie alt, auf jeden Fall, er hat ein kleines Kind, ein Baby und eine Frau, ziemlich wenig Geld und verliert direkt in den ersten 10 Minuten seinen Job und geht dann in eine Bar, um sich dort zu besaufen. Dort trifft er auf einen alten Freund von sich, den er seit der Schulzeit nicht mehr gesehen hat. Und die beiden kommen so ins Reden, trinken dann noch ein bisschen mehr als eigentlich geplant. Und dann kommt noch jemand anderes dazu, der eben sieht, wie die beiden da sind, wie die sich da betrinken. Und er ist mit seiner Frau da in dieser Bar. Die beiden sind ziemlich reich, das merkt man eigentlich schon direkt am Anfang, wo... dieser von David Köchner gespielte Mann, wie heißt er, Colin, dass eben dieser Mann, der dort mit seiner Frau ist, man sieht ihn direkt in der ersten Szene irgendwie, wo er am Klo mit einem 100-Dollar-Schein oder so koks und den dann da auch liegen lässt. Also er hat ziemlich viel Geld und spricht die beiden dann darauf an, ob die nicht zu ihm kommen wollen. Erst nur zum Tisch und dann fahren die aber auch schnell irgendwie zu einer anderen Bar und dann zu sich nach Hause, denn die beiden, das Ehepaar spielt mit den zwei Freunden ein Spiel, was wahrscheinlich jeder irgendwann mal so zumindest in Gedanken oder so gespielt hat.
Oh Gott.
Nicht in Gedanken, ich meine so du kennst das auch irgendwie, das geht jetzt nicht in die Richtung, in die du denkst.
Ich glaube schon.
Nein, du kennst das auch, wenn jemand sagt, für wie viel würdest du das und das machen?
Oh Gott, auch das klingt ganz genau nach dem, was ich denke.
Also es fängt dann mit so harmlosen Sachen an, wie irgendwie, ja, du kriegst $50, wenn du erstmal irgendwie, ich glaube, es fängt an mit einem Shot Tequila oder so, dann müssen sie eine Frau dazu bringen, eine Backpfeife zu kriegen und es wird immer ernster. Nach so 20 Minuten landet der eine, glaube ich, mit gebrochener Nase und erstmal ohnmächtig dann bei dem einen zu Hause und dort wird es dann immer ernster und ich sage jetzt nicht, wo es sich endet, auch wo es endet, auch wenn man sich wahrscheinlich denken kann. Und direkt sage ich jetzt mal, dass wahrscheinlich auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Ich habe mich ewig drauf gefreut und irgendwie, das kennt halt jeder so irgendwie, man fragt sich ja manchmal, was würde man jetzt irgendwas Bestimmtes machen? Ist einem das Geld jetzt so wichtig? Ist das so viel wert, dass man dann irgendwas macht, was irgendwie einem schadet oder einfach würdelos und peinlich ist? Und deswegen kann man da eigentlich auch gut mitfiebern und sich so in die Rollen reinversetzen. Also mir hat der Film auf jeden Fall gut gefallen.
Klingt thematisch echt cool. Also weiß nicht, mir gefällt die Idee, ja. Auch wieder so ein Fall wahrscheinlich, wo es wie bei Project X einfach ausartet. Also ich erkenne so ein gewisses Muster heute bei den Filmen.
Es bleibt ziemlich realistisch eigentlich. und glaubwürdig am Ende ist dann nicht mehr so lustig. Und Leute, die irgendwie sensibel sind, sollten sich das auch nicht ansehen, weil es da so ein paar Szenen gibt. Also ich weiß nicht, ich will da jetzt auch nichts verraten, aber teilweise wird es auch ein bisschen widerlich. Aber egal. Auf jeden Fall cooler Film.
Das Plakat sieht irgendwie nach Horrorfilm aus.
Es ist kein Horrorfilm, auch wenn das... Es wurde oft gesagt, dass es ein Horrorfilm ist, aber es ist keiner. Es ist halt schon so mehr so...
Klingt nach Splatter eigentlich.
Das auch nicht. Also ich glaube, der ist ab 18, aber es gibt sehr wenig Gewalt.
Ich wollte gerade fragen, ich gucke gerade, 18er berechtigt genau. Oder nicht?
Uff, ja, also es ist...
Kommt drauf an, was wir am Ende für das Geld noch machen.
Ja, es endet in einem Porno, genau. Falls du da... Nee,
Es ist in Wirklichkeit ein Porno. Wir gucken hier gerade bei IMDb und das ist in Wirklichkeit ein anderer Film.
Man findet gar nicht auf IMDb.
Doch,
schiebt ja, auf andere Seiten. Ja, das sollte jetzt ja Porno sein. es gibt so ein paar Gewaltszenen, aber ich glaube, dass jetzt auch mehr wegen dass so manche Leute davon, die vielleicht leicht belastbar sind, dann nach dem Film zusammenbrechen und sich umbringen wollen. Weil, also, der,
ich habe ja schon gesagt, Leute, die...
ja, wenn du mit 50.000
ziehst, mich um. Das wäre tätlos, also ernsthaft.
Nein, der Film, also es ist schon so, dass der Film vielleicht für ein paar irgendwie zu hart sein könnte, einfach was da so passiert, aber nicht von dem, was gezeigt wird.
Ach so.
Ist einfach dann schon, dass sie krasse Sachen machen.
Hallo?
Ja.
Ein sehr seltsamer Moment. Haben wir noch was?
Ich glaube, das war's jetzt eigentlich auch.
Ja.
Oder? Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
Nee, nicht ohne Geld.
Ja, Rechnung kommt morgen.
Es kostet, dass ich euch hier mit aufnehme. Das mache ich ja nicht umsonst.
Ich wollte eigentlich vorhin auch so einen schlechten Witz machen.
Pro Minute.
Also du, wir müssen dich bezahlen fürs Aufnehmen, ihr müsst mich bezahlen, damit ich dabei bin und wir müssen Philipp bezahlen dafür, dass er moderiert, dann sind wir hinterher wieder bei Neupass.
Gut.
Machen wir so.
Ja, und dann wünsche ich noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Und wenn ihr Pferde seid, könnt ihr mir ja schreiben, wie ihr jetzt schlafen geht, falls es Nacht ist. Das war's dann eigentlich auch schon. Ich bin Philipp.
Das war ein wundervolles Ende.
Achso. Ich muss jetzt deinen Namen sagen.
Ich bin Toni.
Und ich bin Maximilian und ich glaube, ich bin unter Irren.
Und das Pferde?
Aufnahme beenden jetzt.
Sind deine Augen eigentlich immer noch so eklig?
Nein, meine Augen gehen wieder. Danke, dass du mir die Aufnahme, den Anfang versaut hast.
Warum? Ich dachte, das wäre ein guter Anfang. Philipps eklige Augen. Ja, übrigens, ich habe Spider-Man gesehen.
Cool. In der Schule haben mich alle angesprochen, ob ich high bin und... Die Lehrer haben mich komisch angeguckt.
Aber das ist eine Highschool.
War der Scheiße. Ja, dann fangen wir jetzt an. Ich hab die Schnauze. Oh Gott.
Solange es nicht so wird wie unser letztes Brainstorming, ist alles im grünen Bereich.
Ich würde sagen, Nazi-Vergewaltigung wären diesmal aber echt kein Thema, ja?
Es ging auch eher mal Hasenvergewaltigung.
Weiß ich gar nicht mehr. Okay, Mann. Armer Maximilian.
Zeig dir mal einen echten Hasen.
Oh Gott, Toni, hört auf, ich will anfangen.
Ja.
Ja gut, dann beginnen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Du Arsch. Was ist falsch mit dir?
Fang doch an. Ganz viele Outtakes.
Ja.